Und damit herzlich willkommen zum 14. Mal bei den Kulturpessimisten. Heute wie immer mit dem Christopher.
Hallo Erik.
Und mit dem Stefan.
Moin.
Und ich bin wie immer der Erik und dann machen wir direkt mal weiter. Und weiter geht's direkt mit einer Nachreichung. Die hält der Christopher für uns.
Genau, wir haben ja letztes Mal über die Problematik gesprochen, dass Serien nicht immer dort schon verfügbar sind oder generell zu komischen Bedingungen auf komischen Seiten anschaubar sind. Und da ist mir aufgefallen, dass Kevin Spacey bei David Letterman genau das gleiche Problematik geäußert hat und als einer, der ja mittendrin im Serienbusiness steckt und mit House of Cards einer der erfolgreichsten On-Demand-Serien überhaupt mitspielt, hat er auch gemeint, dass er das ganz doof findet, wenn er nicht sofort die Serien auf seinem Gerät seiner Wahl sehen kann und immer irgendwelche Bocksprünge machen muss. Und ich fand das schon sehr interessant, dass auch er die gleiche Problematik hat wie wir einfachen Leute. Das war ein Interview bei Letterman, wird in den Shownotes verlinkt, fand ich ganz lustig.
Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Er hat genau dasselbe Problem.
Genau.
Ich will es jetzt, ich will es in einer annehmbaren Qualität und dafür bin ich bereit, einen Preis zu zahlen. Also, warum nicht? Shut up and take my money.
Genau das wollen wir alle haben.
Also quasi genau das, was wir ja in der letzten Sendung schon gefordert haben.
Eigentlich schon immer, oder?
Ja. So mehr wollte ich auch gar nicht sagen.
Tja. Ich meine, Binge-Watchen bin ich ja momentan selber wieder massiv drüber. Immer noch am Doktor.
Ja, genau, wenn du mal da... Wie weit bist du jetzt?
Ich habe jetzt die erste Matt Smith Staffel angefangen. Und ich muss mich jetzt gerade erstmal wieder an den neuen Doktor gewöhnen.
Ja, das ist immer etwas schwierig. Aber Matt Smith ist ganz gut, also der kommt mir schnell rein.
Ja, wobei Tennant jetzt auch ganz cool war. Und das Einzige ist dieser Typ da, dieser Rory.
Das ist der wird aber noch besser. Der hat am Anfang einen schwierigen Start.
Ja, der ist halt wieder so ein blöder Comic Relief, wie sie es schon mit Mickey in den ersten Staffeln gemacht hatten.
Am Anfang.
Also, ja, am Anfang,
also, ja. Aber, der gerade schon gesagt hat, der entwickelt noch mehr Tiefe.
Okay. Ja. Ja, gut. Wie gesagt. Aber das Staffelfinale von der letzten Tenant-Staffel war sehr, sehr geil.
Ja, das war heftig.
Da hatte ich schon ein bisschen eine Träne im Knopfloch gehabt, so. Fand ich gut.
Von der letzten Tenant-Staffel?
Ja. Ja, das ist der Abschluss, wo er quasi dann nochmal rumfliegt und nochmal alle besucht.
Das war dieses Jahr, wo es keine Doctor Who-Staffel gab, sondern nur so Specials.
Ja.
Da erinnere ich mich noch dran.
Also für mich war irgendwie das Tennant-Staffel-Finale, der erste Staffel vom Touchy-Faktor am besten irgendwie.
Du meinst? Irgendwie
fand ich das mit Rose, fand ich, hatte mehr Impact irgendwie.
Welche Staffelfinale meinst du?
Staffel 2 müsste das dann sein.
Ah, okay, ja.
Ja, genau.
Ja, stimmt, das war auch...
Mit dem Paralleluniversum.
Aber die kommt ja dann wieder, also... Vorsicht, Spoiler.
Ja, darf man nicht verraten.
Und das weiß ich jetzt auch endlich, wo das hingehört.
Ah, da soweit bist du schon.
Ja, ja, klar.
Ah, stimmt ja, die wird ja schon bei der Tennant eingeführt.
Ja, genau. Und die kommt ja dann später wieder am Anfang, direkt von der nächsten Staffel da, wo ich jetzt gerade bin.
Ich find's lustig, wie sie zum neunten, ja, nee, ist das, nee, das ist der zehnte, ne? Tennant ist ten.
Kommt drauf an, wie man zählt.
Wie sie zum Tennant-Doktor sagt, oh, du siehst viel jünger aus, als ich dich jemals in Erinnerung hatte und der Tennant eigentlich ja älter aussieht als Matt Smith.
Tennant ist auch älter als Matt Smith. Smith war der jüngste Doktor bei seinem Amtsantritt. Ja.
Ja. Und der war auch ein bisschen der verrückteste und quirkigste Doktor, oder? Bisher?
Nee, Tennant.
Der Matt Smith-Doktor.
Ach so, ich meine, also wenn man, was ich bisher von Tom Baker gesehen habe, der war auch schon ziemlich flott unterwegs. Und es gibt mal so, also ich, ohne jetzt alle alten Doktoren in längerer Zeit gesehen zu haben, würde ich das jetzt nicht beurteilen wollen. Aber von den Neuen auf jeden Fall.
Nein, ich meine bloß auf die Rory-Sache abziehend, weil zum Umfeld von, wie die ganzen Geschichten um den 11. Doktor erzählt werden und wie er so von seinen Eigenschaften ist, da passen Amy und Rory schon am besten dazu. Das ist schon ein gutes Dreiergespann, das ist gut aufeinander abgestimmt.
Ja, da kann ich jetzt im Moment noch nicht wirklich viel dazu sagen, weil, wie gesagt, ich habe die Staffel jetzt erst angefangen. Und ja, in den ersten Episoden ist der Typ halt wieder ziemlich nervig. Aber wie gesagt, bei Mickey war es ja genauso, der ja auch irgendwo als Comic Relief und einfach bloß so bla nebenher eingeführt wurde und dann ja irgendwo zum Ende hin dann ein richtiges Badass geworden ist. Also, was ich auch ziemlich cool fand.
Ja, aber Mickey war halt immer so ein bisschen komisch.
Ja, aber wie gesagt, also der ist dann halt später dann im Verlauf dann der Staffel, also von den neuen Staffeln 2 und 3 ja dann immer, wenn er dann mal irgendwo aufgetaucht ist, ja dann immer ja, eben more badass geworden. Also
Weißt du,
fand ich aber ganz gut,
warum? Weil
weil der.
der Schauspieler schreibt in Doctor Who selber mit.
Ah, okay.
Und das ist wahrscheinlich nicht verwunderlich, dass man sich selber cool macht.
Da finde ich einen
Ja, das wusste
anderen
ich nicht.
Doctor Who Sidekick nicht so, also weniger passend. Und zwar von, wie hieß noch der Freund von Clara? War das Danny Pink?
Ja, es war
Oder
Danny
Pink?
Pink.
Hieß er Pink Man oder Pink? Ich hau die
Pink.
beiden immer durcheinander mit den Namen.
Pink. Danny Pink.
Der war mir irgendwie zu blass. Der war mir zu nüchtern irgendwie.
Ja, den haben sie irgendwie verkackt. Also das war da nicht so glücklich von der Schreibarbeit.
Gut, kann ich jetzt noch nichts sagen. So weit bin ich noch nicht.
Ja, ich glaube, darüber reden wir jetzt auch gar nicht. Das ist
Naja,
noch
und
alles.
eigentlich wollten wir ja auch über eine ganz andere Serie reden, die uns der Christopher jetzt gleich einführen wird, was er denn da dran so toll findet.
Genau, in Sachen Quirkiness hat diese Serie den Regler auf Max gestellt. Es geht nämlich um die Netflix-Serie Unbreakable Kimmy Schmidt, die Anfang des Monats, ich glaube, ja, vor etwa einer Woche auf Netflix veröffentlicht wurde, in alter Netflix-Manier, die ganze Staffel auf einmal, glaube 17 Folgen, 17, 20 Folgen. Ja, und es geht um Kimmy Schmidt, die als Teenagerin von einem verrückten Priester in einen Doomsday-Kult entführt wurde. Also sie lebte 15 Jahre lang mit drei anderen Frauen in einem Bunker und ein verrückter Priester hat ihr halt dann erzählt, ja, die Erde sei verbrannt, Atomkrieg, unbewohnbar und ihr müsst jetzt in diesem Bunker ausharren. Und ja, in der ersten Folge, gleich am Anfang, wird sie halt vom FBI aus diesem Doomsday-Kult gerettet. Und ja, es gibt dann Medienaufruhr, sie wird als Indiana Mole Woman, also die Indiana, also spielt alles in dem Bundesstaat Indiana, und da ist sie halt diese Mole Woman, also diese Maulwurfsfrau, und sie wird dann natürlich zur Today Show nach New York eingeladen, und auf dem Rückweg meint sie so, ja, ich kann jetzt nicht zurück in dieses Dorf, wo mir da alles das Böse passiert ist, weil ja, sie wurde buchstäblich von ihrem eigenen Vorhof entführt. Und ja, bleibt dann in New York und beschließt dort ihr eigenes Leben anzufangen. Und ja, sie ist halt unbreakable. Also sie lässt sich nicht unterkriegen. Sie war 15 Jahre in diesem Kult und das hat ihr, was vielleicht auch etwas unrealistisch ist, psychisch nicht wirklich geschadet. Also sie ist immer noch optimistisch, positiv, natürlich immer noch sehr naiv. Also sie wirkt immer teilweise immer noch wie dieses 15-jährige Mädchen und nicht wie eine 30-jährige Frau. Und sie zieht dann bei Titus ein. Titus ist ein schwuler, schwarzer Broadway-Schauspieler, beziehungsweise ein gescheiterter Broadway-Schauspieler. Er schafft es nie, eine wirkliche Rolle zu bekommen und arbeitet als Flyer-Austeiler. Und ja, mit dem ja, rauft sie sich zusammen. Sie erleben gemeinsam Abenteuer, wie sie beide sich so ein bisschen durchschlagen. Und die dritte Person in diesem Triumvirat ist Carol. Also die Schauspielerin heißt Carol Kane. Wie heißt die Figur? Weiß ich gar nicht mehr. Ich fand nur Carol Kane so toll, weil sie auch bei Gotham als die Mutter von Penguin aufgetreten war.
Ja, das war mein erster Oh mein Gott Moment, wo ich die Serie gesehen habe. Da kam sie auf einmal um die Ecke und mein Gehirn so, oh mein Gott, das ist die Mutter von Penguin.
Genau. Und sie, ja, hat so ein bisschen ihre Rolle beibehalten. Sie ist eine alte Dame, die aber so ein bisschen verrucht ist. Sie hat anscheinend ihren Ehemann umgebracht und dealt mit Drogen und ist so in der Hood mit allen dicke. Und ja, alle drei erleben so ihre Abenteuer in New York, aber natürlich geht es hauptsächlich um Kimmy Schmidt, wie sie versucht, einen Job zu finden bei einer reichen West End, ja, Trophy Wife, gespielt von Jane Krakowski. Ja, und ja, am Schluss geht es dann nochmal um die Gerichtsverhandlung dieses Pfarrers, der sie dort eingesperrt hat. Dann kehrt sie nochmal in ihr Dorf zurück. Das ist ein bisschen ein Staffelfinale, aber hauptsächlich dreht es um ihre Abenteuer in New York. Und was diese Serie halt toll macht, natürlich ist es von Tina Fey. Wer Tina Fey nicht kennt, die hat 30 Rock gemacht lange Zeit. Das ist eine Serie, die sich um Liz Lemon dreht, die von Tina Fey selbst gespielt wird und die eine, ja, sowas wie Saturday Night Live aufgezeichnete Comedy-Sendung macht bei NBC, und das Ganze spielt im NBC und berichtet so ein bisschen vom Showleben in einem Network-Sender. Und ja, das ist jetzt ihre neue Serie. Sie spielt dort nicht mehr, also sie hat auch eine kleine Rolle, aber sie hat jetzt die Hauptrolle abgegeben und macht das aber trotzdem immer noch ganz toll, weil es natürlich auch so um feministische Ansätze geht, wie Frauen sich durchsetzen. Und was zum Beispiel eine sehr tolle Beobachtung ist, ich weiß nicht, kennt ihr den Bechdel-Test?
Ich hab noch mal irg also ich habe schon irgendwo mal davon gehört,
Genau, der Bechdel-Test ist ja ein Test, den man anwenden kann, um zu schauen, wie Frauen in Filmen oder Serien repräsentiert werden. Und der besagt, der Bechdel-Test ist bestanden, wenn zwei Frauen sich unterhalten und es nicht um Männer geht.
Ja, stimmt, genau. Ich habe das nämlich bei einem Freund von mir gelesen, neulich auf Facebook. Genau deswegen kam mir das bekannt vor. Der ist halt Filmemacher in Los Angeles und ja, und kam da halt auch eben mit genau eben dem Bechdel-Test da ums Eck, und da hatte ich das gelesen gehabt.
Weil das mag jetzt auf den ersten Blick etwas komisch klingen, aber wenn man den mal immer wieder anwendet, dann merkt man, dass das gar nicht so oft vorkommt, dass dieser Bechdel-Test bestanden wird. Und gerade in so Blockbustern ist das oft, dass zwar es zwei Frauen gibt, aber die sich nur über Männer unterhalten. Und der Witz ist, in der ersten Folge von Kimmy Schmidt wird nicht nur der Bechdel-Test bravios bestanden, natürlich, sondern der umgekehrte Bechdel-Test funktioniert nicht. Also es gibt keine zwei Männer, die sich nicht über eine Frau unterhalten. Also die gesamte erste Folge geht es nur um Kimmy Schmidt, die drei anderen Frauen, um Carol und natürlich um Titus. Aber Titus ist halt so mehr oder weniger die einzig männliche Hauptrolle am Anfang. Und ja, also sie hat da ein paar sehr schöne Tropen umgekehrt und bringt so einen frischen Wind in dieses Comedy-Business.
Was du noch vergessen hast bei Titus, ich finde, eigentlich ist es egal, aber für die Rolle ist es schon noch wichtig, das zu sagen, dass er halt eine andere sexuelle Orientierung hat.
Ich doch
Also er
gesagt, ich,
ist
nee, hat er gesagt. Ich habe
schwul.
gesagt,
Hast du gesagt?
ein schwarzer, schwuler Broadway-Schauspieler.
Also so quasi so direkt mehrere ja, Tropen reingebracht. Also
Ja,
ne? Er ist
genau.
erstmal ein
Also,
Farbiger
ja.
und dann auf und dann
Noch
noch
dazu
schwul
erfolgloser
ja,
und dann noch
habe ich alles vorhin
Broadway-Schauspieler.
gesagt. Ja, und er ist nicht nur schwul, sondern auch so sehr flamboyant, also fast schon klischeehaft schwul, aber sie sind sich dieses Stereotyps auch bewusst und spielen damit, und es
Also so
ist
ein
nie
bisschen.
abwertend. Und auch der Schauspieler, der auch Titus, der heißt Titus Burgess, der Schauspieler, ist selbst schwul, und sie sind damit immer sehr, sehr, gehen damit immer sehr selbstbewusst um, und es ist nie abwertend oder irgendwie, ja, dass man jetzt einen billigen Lacher dafür erntet, sondern immer schön frisch, und man bringt neue Ideen rein und versucht, Stereotype umzukehren. Also es gibt dann zwei Love Interests für Kimmy, einmal den reichen Erben und dann den asiatischen illegalen Immigranten. Und beide werben ja um sie, und in normalen Filmen ist es ja so, dass dann der Schönling die Frau gewinnt. Und ja, man kann sich vorstellen, wie es dann bei Kimmy Schmidt ist, wer da am Schluss den Zuschlag erhält.
Mache eher alles anders.
Genau.
Also du hast jetzt quasi schon die erste Staffel durchgebinged, oder?
Ja, also das war irgendwie, ich hab so geschaut, ah, neue Serie, schauen wir mal rein, Tina Fey, klingt interessant, setz mich samstags morgens hin und so, ach komm, noch eine Folge, das war wirklich so, noch, und dann war die Serie irgendwann vorbei.
Huch, ist ja schon
Und
die
ich denke
erste
mir,
Staffel.
geil.
Mist.
Und dann
Oh.
ging's auch auf Twitter los, dann irgendwie haben alle die Serie abgefeiert, selbst Jan Böhmermann hat so gesagt, der selten irgendwie was außerhalb seiner Sendung wirklich twittert oder irgendwie, wenn er einen Witz macht, hat gesagt, oh, Kimmy Schmidt ist wirklich toll. Und da habe ich ihn auch gleich gefragt, ob in der nächsten Sendung ein Kimmy Schmidt-Witz kommt, und er meinte, ja, es kommt einer, und natürlich hat er einen eingebaut für die Insider. Über Jan Böhmermann wird in dieser Sendung auch noch zu reden sein, aber diese Serie hat halt eingeschlagen und die Entstehungsgeschichte ist auch interessant, denn die Serie war erst für NBC konzipiert, also nach 30 Rock hat halt Tina Fey ein neues Projekt angefangen und da sie ja schon eine Serie gemacht hat, die sehr eng mit NBC verbandelt war, war es natürlich klar, dass sie die für NBC produziert und dann haben sie die fertig gedreht. Und dann hieß es bei NBC, ja, wir wissen nicht ganz genau, wo wir die unterbringen. Es gab früher den Comedy Thursday, also den Comedy Donnerstag bei NBC. Da gab es dann, ja, 30 Rock oder Parks and Recreation. Also Serien, die ultra erfolgreich waren als Comedy-Serien. Und den haben sie jetzt überraschenderweise abgeschafft. Also Parks and Recreation ist jetzt auch zu Ende gegangen. Und ja, dann hieß es irgendwann von NBC, ja, also ihr dürft euch jetzt auch noch mal woanders umschauen. Und dann hat Netflix sofort zugeschlagen und gesagt, okay, jetzt macht ihr die Serie für uns. Und ja, das ist halt das Problem mit NBC, die sind halt selten klug, was gute Serien angeht.
So, darf ich jetzt erstmal kurz was dazu erzählen?
Ja,
Nö.
sicher.
Also, was mir erstmal aufgefallen ist, ihr erinnert euch ja an NSFW.
Was war das?
Um mal den ganz großen Bogen zu schlagen. Da
Ja,
kommt ja
natürlich.
Tim gerne mal mit so Videos um die Ecke, wo irgendwo an der Straßenecke jemand interviewt wurde, was dann mit Autotune gesampelt wurde. Und genau so ein Flair hat quasi die Intro-Musik von der Sitcom oder wie auch immer man es
Ja,
nennen will,
so,
was ich
du
schon
meinst.
ziemlich lustig finde. Das hat schon sehr viele Ohrwurm-Aspekte drin, die Intro-Musik.
Du meinst die Quadracelli-Stücken?
Ja, nicht nur.
Nee, nicht die Kotrazetti, ich meine eher Bad Intruder und Dead
Ach
Giveaway und solche
so,
Sachen.
hier dieses hier, they snitch in your house. Ja, okay.
Also das ist halt so, dass dann bei den amerikanischen News-Sendern immer Leute von der Straße interviewt werden und dann sind die meistens irgendwie total aufgebracht oder reden halt lustig und dann machen halt Leute Autotunes draus und
Ja.
da haben sie halt das Intro so gedreht, dass da ein Beobachter dieses Raids von diesem Bunker interviewt wurde und der erzählt so, ja, it's a miracle und women are strong as hell. Und dann gibt's halt ein Autotune und das ist halt immer die Intro-Musik und die ist halt ultra catchy und lustig. Und es gibt auch ein direktes Vorbild. Also es gab mal tatsächlich einen Bericht über Frauen, die aus so einem Doomsday-Kult in echt befreit wurden und dort wurde auch einer interviewt und wurde dann autogetuned. Also dieses Intro hat ein direktes Vorbild, aber das gibt's natürlich wie Sand am Meer mittlerweile.
Aber ich finde es lustig, dass da quasi so dieses ganze Internet-Ding mit YouTube und eben ja doch mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist.
Ja, natürlich, Tina Fey ist natürlich da ganz vorne dran, also.
Ja. Also
Tut mir leid,
spätestens,
dass
glaube
ich
ich,
jetzt so ein
hätte.
bisschen, dass ich jetzt so ein bisschen wahrscheinlich den Runterzieher spielen muss, aber ich habe jetzt drei Episoden gesehen und irgendwie so richtig gecatcht hat's mich noch nicht. Irgendwie, also ich habe schon nach den ersten beiden Folgen, also wenn eine Serie bei mir gut ankommt, dann habe ich genau den Effekt, wie der Christopher ihn schon beschrieben hat vorhin, mit, dass man dann noch eine Folge gucken will und noch eine Folge gucken will. Und da war es schon eher bei mir so, jetzt habe ich schon mal eine Folge geguckt, das ist ja auch wieder gut, jetzt kann ich erstmal wieder was anderes gucken. Und irgendwie hat mich das noch nicht so gekriegt.
Kommen wir später noch dazu. Habe ich jetzt so ähnlich erfahren, allerdings bei einer anderen Serie.
Ja, es ist
Meine
vielleicht.
größte Problemstellung ist, irgendwie sind mir die Charaktere alle etwas zu flach noch. Die haben irgendwie, kommt da keine Tiefe rüber. Also, vielleicht entwickelt sich das noch, kannst du ja gleich sagen, Christopher, aber irgendwie ist mir das nach den ersten drei Folgen alles noch zu platt.
Es ist natürlich so, dass bei einer 20-Minuten-Comedy nicht viel Tiefe reingebracht werden kann von Anfang an. Und ich fand gerade die erste Folge jetzt nicht so überzeugend. Mich hat die nicht auch von Anfang an gepackt, aber ja, das ist vielleicht interessant. Also vielleicht hätte es der Serie nicht gut getan, wenn sie auf NBC ausgestrahlt geworden wäre für Woche und man immer wieder jede Woche die Leute überzeugen muss, einzuschalten. Vielleicht hätte das der Serie weniger gut getan, als wie sie jetzt präsentiert wird, dass man direkt das durchschauen kann und mal auch über eine schlechte Folge hinwegschaut. Und es ist vielleicht etwas, ja, doof zu sagen, ja, musst du halt vielleicht mal die ganze Staffel anschauen, um die komplette Serie zu verstehen. Aber das würde ich dir in dem Fall empfehlen, weil gerade zum Ende hin, wenn du sagst, dir fehlt die Tiefe, dann würde ich sagen, zum Ende hin wird da nochmal sehr viel von den Charakteren verhandelt, wenn es dann um die Gerichtsverhandlung geht.
Aber ich sag mal so, ich hatte schon bei einer anderen Sitcom, nämlich Community, am Anfang nach der ersten Episode Probleme reinzukommen, aber die haben viel schneller irgendwie den Kurve gekriegt für mich.
Die waren viel schneller richtig drin. Da habe ich nämlich auch bloß die erste Episode geschafft und dachte mir dann so, nee.
Also ihr wollt mir doch hier nicht wirklich erzählen, dass ihr Community nicht mögt.
Also ich mag Community, wie gesagt. Ich fand es bloß nach der ersten Episode erstmal, mal gucken, wie es weitergeht. Aber dann nach 2-3 hat es mich dann halt auch wieder gekriegt.
Also ich kann wirklich nichts dazu sagen. Ich habe wirklich bloß die erste Episode irgendwie geschafft und dann kam der Doktor und dann hatte ich keine Zeit mehr. Ja, weil ich bin halt auch jemand, der das dann wirklich sehr, sehr gerne eben am Stück durchguckt und dann so, wie ich halt gerade Zeit und Lust habe, da durchschaue. Und ja, da war der Doktor dann halt erstmal wichtiger. Da muss ich erstmal anderweitig gucken. Von daher kann sein, dass ich mir das auch irgendwann nochmal richtig gebe. Ich habe die erste Episode geschaut und die hat mich jetzt nicht richtig gerissen, vor allen Dingen, weil mich halt der Hauptcharakter irgendwie so ein bisschen meh. Also den fand ich jetzt nicht so richtig gut, aber kann sich auch noch ändern. Schauen wir mal.
Ja. Also wie gesagt, aktuell muss ich sagen, Titus ist mir zu laut und zu plakativ. Diese reiche Nachbarin, bei der sie arbeitet, ist mir zu inky-pinky oder wie man sagen will, also zu hochgestellt. Ihre Stieftochter ist zu bullig. Also die Charaktere sind mir noch zu eindimensional irgendwie.
Was du sagen willst, ist, dass die Charaktere, die alle ein bisschen zu überzeichnet sind.
Ja, aber halt bloß in eine Richtung. Das ist, als hätte man jeden Charakter irgendwie eine Eigenschaft gegeben und dann den Regler auf 11 gedreht.
Ja, das ist ja überzeichnet.
Ja.
Ja, vielleicht gefällt dir die Serie einfach nicht. Das kann ja durchaus sein. Es geht mir auch so, dass ich manche Serien ausschalte und dann nach einem Jahr, wenn schon ein, zwei Staffeln draußen sind, zurückkehre und dann packt sie mich. Vielleicht musst du die ein bisschen liegen lassen und reifen. Wie einen guten Käse. Aber vielleicht ist sie auch wirklich nichts für dich. Ist ja auch hier für jeden Geschmack unterschiedlich. Also wenn man generell mit Sitcoms nichts anfangen kann und wenn du, ja, dann ist es vielleicht auch wirklich, es ist schon sehr comichaft und auch sehr überzeichnet. Und wenn das ist ja nicht für jeden etwas. Also wenn es dir nicht gefällt, dann gefällt es dir wahrscheinlich einfach nicht.
Ja, ich meine, im Endeffekt ist es ja alles noch eine Geschmackssache. Und das heißt, der eine mag es, der andere nicht. Wird ja niemand geprügelt, jetzt irgendeine Serie angucken zu müssen. Von daher, ich meine, ich finde es interessant, immer mal wieder neue Sachen einzuschauen und wenn es dann halt passt, dann gucke ich mir das an und wenn nicht, dann eben nicht. Ist
vielleicht
halt so.
Vielleicht nochmal zu deiner Theorie, Christopher, die du aufgebracht hast, von wegen, das war vielleicht ganz gut, dass sie das alles auf einmal rausgehauen haben.
Ja.
Weil ich finde das irgendwie, es kann auch seine Vorteile haben, wenn man jede Woche zu einer spezifischen Uhrzeit etwas raushaut. Dann kann man das quasi so wie beim Tatort zu so einem gemeinschaftlichen Twitter-Gucken machen und dann episodenspezifisch quasi in einer Woche dann immer neue Memes entwickeln.
Stimmt, das entwickelt dann nochmal so die gewisse Gruppendynamik, als wenn jeder alleine guckt und
ja. Das entwickelt dann nochmal so eine Dynamik, dass sich das über die Episoden hin Memes entwickeln, weil es alle halt gleichzeitig gucken oder halbwegs wochenversetzt gleichzeitig.
Ja, ich meinte ja auch nur in Bezug auf diese eine spezielle Sendung, dass es ihr gut getan hat. Natürlich Walking Dead wäre sinnlos, die an einem Stück rauszuhauen, weil das so ein Sack an Story ist, auch wenn viele Leute kritisieren, dass da wenig passiert, aber es ist halt eine so schwere Serie, die man ähnlich binge-watchen kann gut.
Wobei ich aber sagen muss, ich glaube, Walking Dead hätte im Großen und Ganzen eben ohne diese Gruppendynamik nicht so funktioniert. Weil erstens hättest du dich sehr, sehr schwer nur vor irgendwelchen Spoilern absichern können. Und wäre da wirklich alles raus gewesen schon auf einmal. Also ich glaube nicht, dass das so gut gezündet hätte.
Ja, also auf jeden Fall. Es gibt Serien wie Walking Dead oder House of Cards. Also ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber Walking Dead wo es viel um Spoiler geht, natürlich auch viel um das Theoretisieren, was jetzt in der nächsten Folge passiert. Da muss halt viel über die Woche aufbereitet werden. Und bei Kimi Schmidt oder anderen Sitcoms ist es halt nicht so. Das sind halt 20-Minuten-Folgen, da lacht man drüber und findet es lustig und dann geht man weiter.
Ich finde, bei Kimi Schmidt hätten sich vielleicht trotzdem auch so durch, wenn man zumindest tagesversetzt rausgehauen hätte, also jeden Tag eine Folge, hätten sich vielleicht trotzdem noch Memes besser herausbilden können.
Ja, aber ist das so handlungslastig wie jetzt zum Beispiel eben Walking Dead?
Nein, überhaupt nicht.
Aber Memes sind ja auch nicht meistens wirklich handlungslastig. Das
aber
sind ja meistens auf einzelne Szenen bezogene Sachen.
Aber die Memes bilden sich ja trotzdem raus. Auch bei Kimi Schmidt oder House of Cards. Gerade bei House of Cards ist mir das aufgefallen, dass ja die Macher bzw. offiziellen Accounts selber GIFs posten und den Leuten ihre High-Quality HD-GIFs mit Captions zur Verfügung stellen, um quasi diesen Trend aufzugreifen. Ja. Und ich sag mal so, House of Cards ist ein gutes Beispiel für eine sehr handlungslastige Serie. Und sie funktioniert ja trotzdem, obwohl sie am Stück rausgehauen wird.
Ja, aber ich glaube, wenn man es halt auf einem Stück raushaut, dann ist die Memewelle eine kurze Zeit hoch und dann ebbt sie vielleicht schneller wieder ab, als wenn man das halt kontinuierlich über eine gewisse Zeit immer wieder mit einer neuen Folge pro Woche anfeuert.
Dann, ja, wobei ich glaube,
geht das halt länger, die Hypewelle.
Ich glaube aber auch, dass selbst wir uns als ja, quasi Medienkonsumierende da vielleicht auch erstmal dran gewöhnen müssen, weil im Endeffekt war es ja eigentlich immer so, dass wenn irgendwie Serien oder irgend sowas war, dann hattest du eben eine Woche zwischendrin Zeit oder hattest 2 Wochen zwischendrin Zeit, bis die nächste Episode kam. Und das mit hier, wir hauen jetzt wirklich alles auf einmal raus, ist ja schon irgendwie so alles relativ neu, weil ja, gab weder die Vertreib- oder Verbreitungsmöglichkeit, also das Medium, noch war da irgendwie ein Sender dran interessiert, das wirklich alles nacheinander weg rauszuhauen. Weil die wollen ja den Einschaltimpuls.
Ja, stimmt.
Das ist Netflix halt völlig egal, weil.
Also aktuell habe ich auch noch eher bei so Sachen, die auf einmal rausgehauen werden, so das Gefühl, als wäre das straight to DVD quasi gegangen irgendwie. Also als hätte es nicht erst eine Phase gegeben, wo das im Fernsehen Woche pro Woche gekommen wäre, sondern als hätte man sich gleich die DVD-Box-Set geholt und würde das im Nachhinein alles auf einmal gucken.
So Serie zweiter Klasse quasi.
Weil, ja. Ne? Ist ja nie aber straight to DVD ist ja mittlerweile auch kein Makel mehr. Also viele gute Sachen werden ja mittlerweile straight to DVD produziert, einfach weil die Finanzierungsmöglichkeiten durch Kickstarting da sind. Also wir zum Beispiel gab es jetzt diesen neuseeländischen Horrorfilm Wormwood, der sehr vielversprechend war und auch gute Kritiken bekommen hat, und der wurde dann auch straight to DVD gemacht und hatte halt in einem Kino halt den Premierenabend.
Ja, ich sag mal so, durch dieses ganze Internet-Ding sie da, was ich meiner Meinung nach trotzdem nie durchsetzen wird, gibt's halt einfach mittlerweile andere Vertriebswege, und an die müssen sich die Medienmachenden genauso wie die Medienkonsumierenden einfach erstmal dran gewöhnen, und das wird auch noch eine Weile dauern, und der Prozess wird ja wahrscheinlich sowieso nie zu Ende sein. Sondern es wird sich halt einfach alles weiterentwickeln. Und wie gesagt, eine Geschichte wird halt sein, dass bestimmte Sachen angenommen werden, und die andere Geschichte eben, dass bestimmte Sachen eben nicht funktionieren werden. Und ja, muss man halt jetzt gucken. Und ja, wie du schon sagst, das mit dem Straight-to-DVD ist ja mittlerweile kein Makel mehr. Ja. Und ist jetzt mittlerweile, also früher war es ja wirklich so, dass das so ein bisschen, ja, taugt halt nicht zum wirklich Senden, aber wir haben es mal auf eine DVD gepackt, weil es halt doch ausreichend Bekloppte gibt, die es halt trotzdem sehen wollen, und deswegen machen wir es auf DVD, und dann können die sich das wenigstens noch teuer kaufen und machen da noch ein paar Kröten mit, und das hat sich wirklich geändert.
Und was zum Beispiel, was du meinst, Erik, dass das alles auf einmal rausgehauen wird und dass das eine andere Erzählstruktur dann hat, das stimmt natürlich schon. Also in demselben Interview, was ich in der Nachreichung erwähnt hatte, meinte Kevin Spacey auch, sie produzieren House of Cards wirklich wie einen 13-Stunden-Film. Also sie gehen mit der Prämisse dran, wir machen keine Serie, sondern wir machen einen 13-Stunden-Film. Und das ermöglicht natürlich ganz andere Vertriebs- oder ganz andere Erzählstrukturen. Selten endet denn eine House of Cards-Staffel-Folge mit einem Cliffhanger. Also die Serie, die Folgen gehen irgendwie nahtlos ineinander übereinander und nur am Ende der Staffel gibt es dann wirklich einen richtig großen Cliffhanger.
Weil die genau wissen, du guckst das eh alles am Stück an und
Genau.
wenn die eine Episode jetzt durch ist, dann läuft auf Netflix sowieso jetzt gleich direkt die nächste, ne?
Genau, und deswegen brauchen sie gar keinen Cliffhanger. Cliffhanger
Das.
sind immer schon nur dazu da gewesen,
Ja, um
die
den
Leute
Einschalt.
dran zu halten. Und das musst du bei House of Cards nicht. Und das ist
Wobei ich sag mal.
natürlich, und es gibt dann natürlich auch noch genug Serien, die wöchentlich Woche für Woche rauskommen. Also wenn man das haben möchte, ist man da immer noch gut bedient.
Wobei ich sagen muss, das sind ja jetzt so auch meine ersten Erfahrungen jetzt mit Netflix, weil das habe ich jetzt noch nicht so lange, also habe ich jetzt genau genommen irgendwie eine Woche, zwei. Also das mit dem hier so, hey, du guckst gerade eine Serie an, hey, willst du nicht direkt die nächste Episode sehen? Das ist schon ein echt saufieses Feature, ne?
Kannst du
Also,
ausschalten.
ja. Echt, aber nie, ich finde es ja geil, weil, ja. Es ist halt schon cool, gerade beim Doktor oder so, wobei mich das dann neulich auch wieder irgendwie bis nachts um zwei wachgehalten hat, weil es war irgendwie wieder, das war diese Staffel mit eben diesen extrem vielen Specials, wo du halt irgendwie zwei oder drei Teile teilweise hattest. Naja, so eine Serie geht noch, eine Episode geht noch. Oh, scheiße. Du willst es aber auch wirklich zu Ende sehen.
Das treibt einen schon wirklich so ein bisschen zum Binge-Watching, dieses Feature von wegen, oh, die Episode ist zu Ende. Okay, ich lass mal den Counter runter ticken und blende dir unten schon mal die nächste Episode ein.
Genau.
Und Netflix macht ja
Und
nicht nur innerhalb der Serien Binge-Watching, die haben ja jetzt irgendwie die Losung rausgegeben, alle 2 Wochen eine neue Serie. Und Bloodline ist jetzt die neueste Serie von Netflix, also eine Dramaserie über irgendwie eine reiche Familie in Florida. Aber das und in 2 Wochen kommt dann Daredevil. Das geht jetzt wieder Schlag auf Schlag los. Also,
es kommt eine Daredevil-Serie.
hallo. Guten Abend, auch schon aufgewacht. Ja, es kommt eine Daredevil-Serie auf Netflix.
Ist die besser oder die wird hoffentlich besser als der
Alles
Film mit.
ist besser als
Also
der
gut,
Film.
alles ist besser als der Film mit Ben Affleck, ja, stimmt.
Also, ja, es wird besser. Also, ich kenne nur Vincent D'Onofrio, der spielt den Kingpin.
Also,
Der kennt man vielleicht aus Full Metal Jacket.
ich meine, das einzig Positive, was eigentlich aus dem Daredevil-Film rausgefallen ist, war dann so quasi die Auskopplung dann hinten raus mit Elektra, was dann halbwegs guckbar war.
Das habe ich gar nicht gesehen.
Nee, dann kann man sich, also kann man sich mal mit angucken, der ist jetzt nicht so übel.
Ja, es kommt, ich glaube, 11. April läuft oder kommt die komplette Staffel Daredevil.
Mist, jetzt schon
Und
wieder.
sollen wir mal, was steht auf nächstem Plan? Genau, wollen wir mal in die nächste Serie überleiten, die ja
Ja.
Woche für Woche kommt.
Und
Die
die ja
nächste auch.
Serie würde ich dann mal vorstellen
Genau,
jetzt.
die ja aber auch Netflix, ne? Ding sie ist.
Ja,
Jetzt zweitverwerter.
am Anfang kommt zumindest immer dieses Netflix-Ding, was ja eigentlich für
Exclusive.
mich aussagt, dass es Netflix produziert ist oder nicht.
Nee, das ist
Nee?
falsch. Es
Okay.
wird von AMC produziert. Netflix schreibt Netflix Exclusive drauf, oder sie dürfen das, weil sie die Exklusiv-Zweitverwertungsrechte haben.
Ach so, weil die quasi der einzige Streaming-Dingsi-Dienst sind, die das rauswerfen dürfen.
Genau, deswegen dürfen die das auch in Deutschland rauswerfen.
Okay, aber worum geht's? Es geht in dieser Serie, über die wir reden, um einen Anwalt, den der Jim McGill heißt und was er so für ein Geschäft hat. Also, wir verfolgen ihn quasi auf seinem Weg zum Erfolg. Die Serie heißt an sich Better Call Saul. Das ist natürlich der Anwalt, den wir aus Breaking Bad kennen, Saul Goodman. Und wir lernen halt die Vorgeschichte von Saul Goodman quasi kennen.
Der zu dem Zeitpunkt dann noch Jim McGill heißt.
Ja, der zu dem Zeitpunkt Jim McGill heißt. Und
Ziemlich.
sie haben aber schon angeteasert, warum er sich dann Saul Goodman nennt.
Und der zu dem Zeitpunkt, also als die Serie einsteigt, ja noch ziemlich erfolglos rumherkrebst und irgendwie quasi so einen halben Schritt vorm Abgrund steht.
Ja, er hat so viel darf gesagt sein, ohne zu spoilern, er hat sein Büro im Hinterzimmer eines Nagelstudios.
Ich glaube, das ist sogar das Nagelstudio, was er später bei Breaking Bad noch benutzt, um irgendwelche Geldwäschegeschäfte zu machen.
Das weiß ich gar nicht mehr. Also,
Breaking Bad hat ja auf alle Fälle, geht ja mit Walter White auch mal in so ein Nagel Geschäft und sagt ihm, ja, wenn du hier schwarze Kohle einsammelst, du musst die ja irgendwo
ach
mit
Gott.
weiß waschen. Und ich wasche meine Kohle halt weiß, indem ich hier so Beauty-Salons habe. Woraufhin sich Walter weiter dann das mit der Waschanlage macht.
Was ja auch sehr ironisch ist.
Whitewashing. Ja, schon ziemlich.
Ja, also wer Breaking Bad nicht kennt, der kann man so viel sagen, ohne zu spoilern, Saul Goodman ist ein ja etwas schmieriger Anwalt in der Breaking Bad Serie, so ein Winkeladvokat, der nicht immer auf der richtigen Seite des Gesetzes steht und eine wichtige Rolle in Breaking Bad spielt. Gespielt natürlich von Bob Odenkirk, war mir auch nicht bewusst, er hat schon eine längere große Karriere. Er war mal bei Saturday Night Live als Schreiber tätig und ist halt schon ein Bekannter in dieser Comedy-Szene.
Ja, bei Bob Odenkirk hatte ich ja auch so einen Moment jetzt, weil ich ja auf Netflix jetzt angefangen habe, verschiedene Serien zu gucken. Und da hatte ich halt bei Fargo auf einmal, oh yay, Saul Goodman. Nee, hier, na.
Ja,
Bob
aber
Odenkirk.
die Fargo-Serie war dann, glaube ich, nach Breaking Bad, oder?
Ja, ich glaube, die war dazwischen, zwischen Breaking Bad und jetzt hier halt Better Call Saul.
Genau. Und was die Serie so ansprechend macht, ist halt Vince Gilligans einzigartiger Stil, einfach eine Geschichte zu erzählen, so dass du für alle Charaktere irgendwelche Sympathien empfindest und trotzdem niemand wirklich gut ist.
Ja, und ich finde, die Serie wird auch relativ schnell packend. Also ich habe erst gedacht, wo sie bei der Better Call Saul angekündigt haben, dass das bestimmt so eine lustige, quirky Serie wird, von wegen, weil Saul Goodman ist ja auch so ein bisschen ein comic-reliefiger Charakter. So ein bisschen irgendwie finde ich das schon bei.
Ja, auf jeden Fall, ja. Erik? Jetzt ist
Hi.
Erik.
Ist der Erik kaputt gegangen?
Na, ich überbrück mal die Pause. Also Erik hat da schon recht, es ist ein sehr quirkiger Charakter. Was interessant ist, ist, dass viele jetzt schon sagen, dass Better Call Saul besser ist als Breaking Bad.
Okay.
Das mag vielleicht daran liegen, dass sie etwas leichter erzählt. Also es ist nicht diese schwere, traurige Serie, sondern eher so eine leichte, etwas lustige Serie, die halt mit viel mehr Witz und Charme
Okay.
agiert.
Okay.
Jetzt hat es den Erik rausgehauen.
Also ich kann ja in der Zwischenzeit mal so erzählen, weil ich habe mir vorhin noch irgendwie die erste Episode reingezogen. Einfach als Sendungsvorbereitung. Ich habe selber Breaking Bad noch nicht gesehen. Muss sagen, weiß ich nicht, ob ich da wahrscheinlich einen Haufen irgendwelche ja, Insider und sowas nicht kriege. Ich habe mir, wie gesagt, also ich habe mich vorhin wirklich
Ich
so ein
kann mir
bisschen.
überlegen, dass du den Anfang, also die ersten Szenen nicht verstanden hast.
Sehr wahrscheinlich. Also irgendwie, ja, ich
Ich habe
habe
den
mich
Anfang aber auch nicht gekriegt, das mit denen hier, mit der Nacho-Rolle zusammenrollen.
Das erkläre ich dir mal auf Sendung.
Das Cinnamon-Roll.
Ja, das erkläre ich dir mal, wenn wir nicht senden.
Okay.
Okay.
Ja, weiß ich nicht. Also, ich habe mich so ein bisschen durch die erste Episode durchgequält. Der Erik, der hat mir vorhin über Twitter schon erzählt, dass ich mich wohl doch mal durch die ersten drei Episoden durchquälen soll, und dass es wohl schnell besser wird. Ja, muss ich gucken, wenn ich dazu komme. Vielleicht gucke ich heute Abend noch eine Episode, vielleicht morgen noch eine und dann schaue ich mal. Also, ja, so richtig warm geworden bin ich nach der ersten Episode nicht, weil, ja gut, es kann daran liegen, dass ich eben die Figuren nicht wirklich kenne und dass mir dann wirklich Breaking Bad als quasi Vorgeschichte dazu fehlt. Also wirklich quirky und lustig finde ich das bis jetzt nicht.
Ja, ich wollte ja gerade ich kann ja jetzt erstmal meine Ausführungen, die ich vorhin vor dem Abriss, bevor es mich zerrissen hat, quasi angefangen habe, ja nochmal zu Ende führen. Also ich habe halt erwartet, dass es so eine Quirky-Serie wird, aber das ist halt viel ernsthafter und düsterer als, ja, als ich es erwartet habe. Und die erste Folge hat ein bisschen Anfangsschwierigkeiten, finde ich auch, und dann wird's aber extrem schnell besser. Also die Kurve steigt ziemlich schnell an. Also du hast kein Breaking Bad gesehen?
Nee, ich habe Breaking Bad bis jetzt noch nicht gesehen, weil aus Mangel an Zeit und
Okay.
nötigen Zugängen zu irgendwelchen Streaming-Diensten, die ich jetzt mittlerweile habe und
Da ist es. Das ist jetzt
müsste ich
natürlich ein
mal.
bisschen schade, dass du da jetzt erstmal nur eine Folge gesehen hast,
Ja,
fast, weil
sicher,
sonst
wie
hätte
gesagt,
ich
ich.
dich nämlich noch fragen wollen, ob das so gut ankommt, wenn man quasi das Breaking Bad Vorwissen nicht hat.
Werde ich dir dann wahrscheinlich so bei der nächsten Kulturpessimisten-Sendung sagen können, weil, wie gesagt, also ich habe ja jetzt gerade schon erzählt, als du, ja, gerade als dich zerrissen hat, dass du mir ja schon gesagt hast, dass das so, das muss ich wirklich so durch die ersten paar Folgen dann wohl ein bisschen durchquälen muss und das dann wirklich schnell besser wird. Ja, werde ich mir angucken. Schauen wir mal. Also kann auch sein,
Aber
dass es mich dann irgendwo
aber
reißt, also.
sehr viele Rückbezüge zu Breaking Bad hat das halt auch nicht, weil es eine Vorgeschichte ist. Das Einzige, was ist, ist halt, du erkennst hier Gastauftritte natürlich, wenn du die
Also irgendwelche
Charaktere schon
Cameos und
aus
so ein Zeug.
Breaking Bad kennst.
Ah, okay.
Ja, also es ist halt der Wiedererkennungswert von Orten, von Personen, die auch nur in beiden Serien ganz kurz auftauchen, aber du weißt schon, ah, okay. Und das dann auch immer so oft im Internet, also, ah, und dann gibt's so Artikel, so, diese 10 Breaking Bad Easter Eggs habt ihr in der letzten in der letzten Folge verpasst. Also die Serie lebt zum Teil von ihrer Legacy von Breaking Bad, aber ich finde, sie hat durchaus ihr Alleinstellungswert, weil sie
Ich
so
muss.
einfach auch so gut ist. Ob sie
Was ich
gefällt, ist eine andere
wahrscheinlich.
Sache, aber sie ist einfach gut. Was ich
Wahrscheinlich
sagen.
verpasse ich auch die meisten Anspielungen, die da auf Breaking Bad laufen.
Ja,
Also
ich auch.
wahrscheinlich verpasse ich mehr, als dass mir auffallen. Aber
Also, was ich.
trotzdem, man kann das auch wahrscheinlich komplett ohne Breaking Bad sehen.
Ja, das würde ich sagen.
Was ich sagen muss, ist, dass, also ich weiß nicht, wie Breaking Bad ist, wie gesagt, ich habe es noch nicht gesehen. Die Serie hat rein optisch einen sehr, sehr eigenen Stil, ist mir aufgefallen. Ich weiß noch nicht so richtig, ob der mir gefällt oder nicht. Also es ist rein vom Visuellen her schon ein bisschen was Eigenes, was ich ja prinzipiell erstmal gut finde. Ja, muss ich reingucken, also. Wisst ihr, also einer von euch, wie das produziert wird, ob das schon auf, das wird, glaube ich, auch auf 4K produziert, ne?
Also mindestens 4K. Ich habe jetzt neulich gelesen, House of Cards, die letzte Staffel wurde auf 8K produziert. Da werde ich mal stark damit rechnen, dass Better Call Saul auf 4K produziert wird. Zum Stil, sie haben halt dieses Neon-Gelbe, was so ein bisschen die Hitze von New Mexico auch bestimmt ausdrücken soll. Und sie haben noch mal ein bisschen an so einen Vintage-Filter gedreht im Vergleich zu Breaking Bad. Also es ist ein bisschen mehr so mit Instagram-Filtern, um das jetzt
Ja,
mal
halt ein
salopp zu sagen.
bisschen diese alten NTSC anmutenden, was man von alten amerikanischen Serien so ein bisschen kennt. Es gibt ja hier so unter den Filmschaffenden diesen Urban Myth, wofür das NTSC eigentlich steht, Never the Same Color. Weil eben dieser Videostandard halt teilweise der totale brutale Horror sein muss und Paul dagegen wirklich ja wie ein Fels in der Brandung steht, was halt relativ lustig ist.
Pal ist ein Pal, also wie Penpal. Ja, es
Obwohl
ist,
ich auch.
und was natürlich, ganz kurz, was noch natürlich auch auffällt, ist der Object Shot, also dass man ein First-Person-View aus Sicht eines Objektes hat. Das ist so ein bisschen das Trademark von
Aber
Vince Gilligan.
stimmt das mit dem NTSC und so quasi die optische Anmutung von irgendwelchen alten US-Serien, das kommt schon ziemlich dem nahe, was die da machen. Halt mit moderner Kameratechnik und halt mit besseren Kameras gedreht, das siehst du mit vor allem sehr viel größeren Sensoren, wie das früher war. Also früher waren ja solche Billigproduktionen noch mit irgendwelchen Kleinst-CCDs, wo du halt kaum Tiefenschärfe hattest. Was du bei Better Call Saul schon ziemlich drin hast. Also hast halt schon gescheite große Sensoren und dadurch eben entsprechende Tiefenschärfe, Schärfentiefe Gezeugs da.
Terfenschiefe.
Terfenschiefe, genau.
Ja, von der Umgebung hast du natürlich wieder New Mexico. Das ist halt schon wieder von der Grundstimmung halt schon mal ziemlich an Breaking Bad erstmal angelehnt.
Ja, logisch. Ist ja das Prequel, also irgendwo ist da schon die Legacy da und ich sag mal
Christopher?
so, es ist im Endeffekt ist es ja auch quasi in der Serie dann Fanservice eben um die Breaking Bad Fans die halt die Serie, die andere Serie schon geguckt haben, quasi abzuholen, zu sagen, hey, there's more of it.
Ja, aber ja, aber wie gesagt, ich würde es mehr als nur Fanservice bezeichnen. Das ist sehr viel mehr als nur
Fanservice. Ja, für Fanservice ist, ist ja vor allem dann eben diese Cameos und so, die einzelnen Figuren, die dann halt so quasi noch mit drin auftauchen.
Es ist mehr die Aussage so von wegen, ihr fandet Breaking Bad toll, aber wir können noch besser. Mhm. Also wir sind noch lange nicht fertig mit der Welt, also sagen wir mal so, dieses Universum Breaking Bad ist noch lange nicht auserzählt. Das ist die Aussage dieser Serie.
Cool, ja. Also
Ich habe auch schon Stimmen gelesen im Internet, die sagen, also wenn Better Call Saul mit dem Tempo besser wird, wie es aktuell wird, dann überrundet das Breaking Bad nochmal um Weiten.
Ja, das ist auch meine Erwartung. Was ich vorhin nochmal sagen wollte, auch zu Kimmy Schmidt, also ich gebe ja Serien fast immer eine komplette Staffel, um mich zu überzeugen.
Okay.
Also gerade nach Agents of S.H.I.E.L.D., wo die erste Staffel, die erste Hälfte war wirklich schlecht und dann in der zweiten haben sie angezogen und in der zweiten Hälfte und die zweite Staffel ist jetzt gerade im Moment richtig gut. Und gerade bei Comicbuch-Adaptionen ist es so, die brauchen die Staffel, um sich vollkommen zu entfalten und dieses Universum, was in den Comicbüchern schon da ist, komplett aufzubauen.
Ja.
Entwicklung. Gotham hat mich nach 3 Episoden schon sowas von gehabt.
Echt?
Ja, also es gibt Serien, die dich haben sich sofort, aber wenn mir eine Serie nicht auf Anhieb gefällt, dann schaue ich sie trotzdem die erste Staffel mindestens, bevor ich sage, nee, das ist nichts für mich.
Also ganz ehrlich, Gotham habe ich jetzt erstmal bloß deswegen weggelegt, weil mir halt schlicht und ergreifend die Zeit fehlt. Und ich eben noch mit dem Doktor beschäftigt bin. Aber also Gotham hatte mich eigentlich schon so ziemlich nach der ersten Episode wirklich gehabt, wo ich sage, okay, die Serie will ich mir auf jeden Fall noch angucken.
Ja, mich natürlich, mich auch.
Bei Doctor Who war es eigentlich genauso. Ich habe irgendwo rausgegriffen am Anfang von der zweiten Matt Smith Staffel, glaube ich, gesehen. Und ja. Das mit der Rose im Dalek. Und die Serie hatte mich halt wirklich komplett direkt. Also wirklich. Ich habe mir so die ersten paar Minuten so angeschaut und dachte mir so, ja, that's the shit, das will ich sehen und das muss unbedingt sein.
Ja, okay, ich hätte mal noch 2 Punkte anzubringen zu Better Call Saul, bevor wir hier dann weiter abschweifen können. Ich hätte eine Frage, Christopher, vielleicht kannst du mir erklären, was das für eine Einspielung war. Ich habe die mal wieder nicht mitgekriegt. In der ersten oder zweiten Episode macht ja hier Jimmy immer vorm Spiegel so, it's showtime. Und irgendwann sagt er, oh, it's a thing from a movie. Aber ich weiß nicht, aus welchem Film das Ding ist, mit dem vorm Spiegel steht.
Ich wusste es mal. Gib mir eine Sekunde, ich google's nach.
Ist das Taxi Driver?
Nein, Taxi Driver ist Are You Talking to Me?
Ja, genau.
Das ist was anderes. Warte,
ja, warte mal, Showtime, woher kenne ich denn das?
Showtime, reden wir mal weiter.
Ja, ich überlege eben, ja, ich sollte wahrscheinlich nicht so sehr drüber nachdenken, aber ja, ich kenne das auch irgendwoher. Ich kenne das auch aus irgendeinem Film.
Und das andere, was mir halt aufgefallen ist, das ist aber eher Breaking Bad spezifisch nochmal am Anfang, da hatte ich schon auch das Gefühl, dass sie gerade in den ersten Staffeln noch sehr viel zurückreferenzieren auf, lustigerweise, auf Malcolm in the Middle. Mit dem Stadtsetting, mit diesen quasi kleinen Vorstadt, mit dieser Vorstadtfamilie da, was ja die Whites auch sind. Die sind ja auch so eine Familie, die da in so einer Vorstadtsiedlung lebt und dann so quirky Situationen, wo auf einmal Leute nackig aus einem Kofferraum ausbrechen und quer über eine Straße rennen. Das hat mir schon irgendwie noch sehr an Malcolm in the Middle erinnert. Weil da waren ja auch manchmal so Check-Is-Momente dabei, wo man gedacht hat, hui, wo kommt denn das jetzt auf einmal her?
Mhm. Wobei die Serie eigentlich auch relativ gut gewesen ist. Also ich habe die ja ziemlich gern geschaut.
Und wahrscheinlich haben sie einfach bloß da so ein paar Easter Eggs mit reingebaut, denke ich mal, weil da halt der Schauspieler von Breaking Bad ist ja auch der Vater von Malcolm
in the Middle. Ja, klar, also.
Ja, das ist klar.
Bryan Cranston. Ja, ich fand halt den quasi so den Schluss von dem Kreis dann so unglaublich geil, wo quasi Bryan Cranston und die Mutter aus Malcolm in the Middle dann so quasi nochmal so eine Sketch-Szene gedreht haben, so von wegen, ja, der Vater von Malcolm in the Middle, der wacht halt auf und sagt, ja, ich habe was ganz Schlimmes geträumt und ich habe irgendwie Drogen gemacht und,
ja.
Und Tod und Explosion und bla. Es war so, ich fand das wirklich so großartig, das habe ich
und
so gefeiert.
Und die hatten alle so einen fiesen Rapper-Slang und yeah. Der eine hat immer Fuck gesagt und
yeah, und Bitch. Ja, nee, das fand ich so großartig. Und die so, I am the one who knocks. Ja, das fand ich richtig geil. Also, ja, Breaking Bad steht auf jeden Fall auf meiner Serien-To-Do-Liste noch ziemlich weit oben, aber jetzt will ich irgendwie erstmal mit dem Doktor ein Stück aufschließen und für sehr viel mehr als eine Serie gleichzeitig reicht es dann bei mir irgendwie zeitlich nicht.
Im Vergleich zur Hype. Von der Hype-Kurve fand ich auch, also Breaking Bad hat ja zum Beispiel einen Piloten, der extrem weit draußen ist, finde ich. Der ist schon, da geht's ziemlich krass ab in den Piloten. Und danach sackt die Serie halt erstmal ab und braucht dann so ungefähr bis zum Ende der ersten Staffel, um erstmal den Piloten wieder einzuholen.
Und dann muss ja aber richtig gut werden,
für mich bei Breaking Bad, aber bei Better Call Saul, die fangen halt relativ niedrig an und ziehen dann schnell an. Also da hast du keine Durchstrecke zwischendrin in der ersten Staffel.
Ja, ich weiß nicht, kann ja noch eine kommen.
Ja.
Die wird aber wahrscheinlich schon, also je nachdem, wie das Ding jetzt halt durch die Decke geht.
Mir fällt gerade auf, halt ich habe die letzte Better Call Saul-Folge noch gar nicht gesehen. Ach, das war schön, kann ich noch nach der Sendung mal schauen. Das ist toll.
Das wird in der Folge dann hier Sachen von Anfang der Staffel wieder aufgegriffen.
Ich muss aber echt zugeben, dass das so, wie ihr jetzt wirklich über den Kram redet, das echt richtig Bock drauf macht, da wirklich nochmal reinzugucken und mir jetzt wirklich als allererstes vielleicht sogar vorher noch das Breaking Bad zu geben, bevor ich
da sind nur 5 Staffeln.
Oh Gott. Ich brauche mehr Urlaub.
10 Episoden.
Also. 10 Episoden. Ich glaube, ich werde dann demnächst mal Urlaub einreichen, so irgendwie 3 Wochen. Dann habe ich aber aufgeholt.
Ich würde vorschlagen, wir belassen es jetzt erstmal bei dem spoilerfreien Teil. Wir können ja noch kurz unsere Meinung dazu sagen, wie es uns bisher gefallen hat.
Mhm.
Weil es sind ja nur noch 3 Folgen und dann können wir ja nochmal später zu dem spoilerigen Teil zurückkehren und mal den Rundumschlag über die komplette erste Staffel machen.
Mhm. Dann aber mit Spoilern und bis dahin sollten alle Breaking Bad und Better Call Saul gesehen haben, nicht Angor.
Das sind jetzt noch 3 Folgen, das heißt 3 Wochen. Also, naja. Nicht mehr ganz 3 Wochen. Am Montag kommt ja schon die nächste Folge. Also
quasi morgen von dem Moment, wo wir jetzt gerade aufnehmen.
2 Wochen von der nächsten Episode weg.
Und ich glaube, ich werde dich nicht ganz aufholen können, rein zeitlich einfach nicht.
Erik, hast du doch Kimmy Schmidt komplett geschaut?
Nee, ich habe 3 Episoden gesehen.
Ach nee, schade. Es gibt nämlich noch eine Figur, also ein Schauspieler, der bei Kimmy Schmidt auftaucht aus Breaking Bad.
Mhm.
Das ist auch sehr schön. Denn da gibt's noch mal eine Connection zu Kimmy Schmidt.
Mhm.
Hat mich sehr gefreut.
Finde ich auch lustig, dass ich dann so
quasi wie bekannt, also ihre
sehr bekannt
Cast oder Sidecast.
Du wirst ihn sofort erkennen.
Ich glaube, ich habe da so eine Vermutung, der da relativ gut reinpassen würde.
Okay, gehen wir
und war der Charakter auch schon bei
Nee,
guck's halt einfach an.
Schau es dir einfach an. Wir gehen jetzt weiter.
Okay, ich habe eine Vermutung, wer es sein könnte.
Ich habe auch eine Vermutung, mal gucken. Ich glaube, das nächste Thema ist jetzt nicht ganz so erfreulich, ne?
Ja, das ist mal wieder ein Todesfall, den wir zu vermelden haben. Ich weiß
nicht. Wobei wir diesmal nicht über, also wir haben vorher nicht über den berichtet.
Nein, ausnahmsweise nicht, ausnahmsweise haben wir nicht ins Grab geredet, aber ja, wer möchte denn dazu was sagen? Ja, Angbor, möchtest du oder?
Obwohl ich zu meiner Schande gestehen muss, dass ich bis jetzt noch nicht wirklich ein Buch von dem wirklich gelesen habe. Terry Pratchett ist gestorben. An anderer Stelle habe ich mich da ja schon mal mit 2 sehr, sehr netten Herren drüber unterhalten. Und ist halt einfach schade, weil Terry Pratchett halt doch ein sehr, sehr großartiger Fantasy-Autor gewesen ist, der so diese ganze Fantasy-Szene auch doch ziemlich maßgeblich mit beeinflusst hat, so neben Tolkien vielleicht noch und ein paar wenigen anderen. Ist schade. weil eben ja Scheibenwelten und so der ganze Kram, was Pratchett da so zusammengeschrieben hat, ja ziemlich interessant ist. Also ja, ist halt wie bei so ziemlich allen bei mir. Ja, mir fehlt halt ständig irgendwie für den ganzen coolen Scheiß die Zeit. Ich muss irgendwann reich und berühmt werden, dann setze ich mich auf eine einsame Insel und den ganzen Scheiß nach.
Bist du aber nicht mehr reich und berühmt?
Ist mir egal. Hauptsache reich und ich habe genug Zeit.
Erik, du hast auch kein Buch von ihm gelesen, so wie ich das mitbekommen habe.
Nein, ich habe kein Buch von ihm gelesen.
Ja, dann bin ich wohl der Einzige, der mal tatsächlich First-Hand-Contact mit Terry Pratchett hatte, was seine Bücher angeht auf jeden Fall. Ich habe den schon sogar viel zu früh angefangen zu lesen. Also meine Tante ist großer Terry Pratchett-Fan und die hat mir dann mal, was war's, irgend so ein Zauberer aus dem Zauberer-Zyklus. Ich glaube, irgendwas mit der unsichtbaren Universität. Auf jeden Fall hat sie mir dann ein Buch in die Hand gegeben und ich habe das so nicht verstanden. Da wurde erstmal erklärt, ja, und die Scheibenwelt und die steht auf 4 Elefanten und diese 4 Elefanten reiten auf einer Schildkröte durch das Universum. Und ich war da 7 und habe das alles gar nicht kapiert, dass es irgendwie eine Parodie auf Fantasy sein soll und mir war das alles irgendwie zu doof. Und dann habe ich vor einem Jahr nochmal angefangen, Terry Pratchett mir näher anzuschauen und habe dann parallel das Buch Small Gods gelesen und per Hörbuch Guards gehört. Immer in Abwechslung. Und habe mir dann die volle Dosis Terry Pratchett gegeben. Und also es ist erst nicht zu Unrecht einer der besten Autoren, den wir hatten in unserer Zeit. Was Terry Pratchett ausmacht, wer ihn noch gar nicht kennt, das ist ein Fantasy-Autor, aber er macht sich über Fantasy, also er parodiert Fantasy-Klischees. Also, dann geht es zum Beispiel um Zwerge und dann ist immer die Frage, was ist denn mit weiblichen Zwergen? Und natürlich haben die weiblichen Zwerge auch Bärte, aber sehr schöne Bärte. Und also zum Beispiel Small Gods, was ich gelesen habe, das ist seine Religionskritik in einem Buch verpackt, wo es darum geht, dass der Gott Om, ein sehr großer Gott in einer Region der Scheibenwelt, der sich in alles Mögliche, in Stiere und Schwäne und Blitze verwandeln kann, auf einmal eine Schildkröte ist und sich nicht mehr zurückverwandeln kann. Denn in der Scheibenwelt ist es so, umso mehr Menschen an dich glauben, umso ein mächtigerer Gott bist du. Und die Leute haben aufgehört an Om zu glauben und jetzt hat er nur noch die Macht, sich in eine Schildkröte zu verwandeln. Und aber der Kult ist noch riesig, also es ist eine riesige, ja, könnte man fast schon meinen, katholische Kirche. Es gibt dann nicht die Inquisition, sondern die Exquisition mit dem Exquisitor. Und oben trifft dann noch auf den einzig wirklichen Gläubigen in dieser ganzen Zitadelle von angeblich Gläubigen, aber es ist der einzige, ist ein junger Mann, der alle seine Verse auswendig lernen kann. Es ist halt eine sehr gewalttätige Religion, das geht eben sehr viel um Bestrafung und halt alles, was so den klassischen Katholizismus ausmacht. Und dort wird halt bleibt halt kein Kirchenklischee auf dem anderen. Und es ist halt einfach eine wirklich bitterböse Religionskritik. Und in Guards, Guards, das andere Buch, ist halt eine klassische, der Held, er muss den Drachen besiegen, um die Prinzessin zu bekommen, aber alles ein wenig umgedreht, denn der Drache taucht auf einmal auf und wo ist denn jetzt der Held? Kommt keiner, weil alle Leute erwarten das natürlich, denn wenn ein Drache da ist, dann muss auch irgendwo ein Held sein.
Also spielt auch ziemlich mit diesen ganzen Fantasy-Klischees. Böse Drache, schöne Jungfrau, strahlender Held in strahlender Rüstung.
Ja, aber alles ein bisschen umgedreht. Dann gibt's auch noch so Bücher, die sich mit der Industrialisierung beschäftigen. Also zum Beispiel erklärt er, wie in der Scheibenwelt das Kino funktioniert. Das sind kleine Dämonen, die in Kameras wohnen und ganz schnell zeichnen können. Und die zeichnen halt immer ein Bild und halten das vor eine Lampe und dann entsteht halt ein Film. Und weil sie halt so schnell zeichnen können, sieht das aus, als wäre es ein richtiger Film. Aber das Problem ist, sie rauchen sehr viel. Und sind leben halt sehr ungesund. Und ja, er macht halt sich nicht nur über Fantasy-Klischees lustig, aber generell über Klischees und es ist halt nicht ganz ernst gemeint, aber wenn man seine Bücher aufmerksam liest, dann erkennt man viel intelligente Gedanken. Terry Pratchett war nicht nur als Autor sehr gut, sondern hat sich auch für aktive Sterbehilfe eingesetzt. Er war selber dement und hat sich halt dafür eingesetzt, dass Leute ihren eigenen Tod bestimmen können. Er ist jetzt natürlich verstorben, aber er hat zum Beispiel eine Dokumentation gemacht über aktive Sterbehilfen. Es gibt ja in der Schweiz solche Organisationen, die Leuten dabei helfen, und hat sich dafür sehr stark eingesetzt, war auch früh für Computerspiele begeistert. Seine Tochter Raina Pratchett hat er schon als kleines Mädchen an den C64 rangeführt. Und ja, Raina Pratchett ist jetzt auch Autorin und hat zum Beispiel die Geschichte für Mirror's Edge oder den letzten Tomb Raider-Teil geschrieben.
Oh.
Ja, die ist auch aktiv auf Twitter, und wenn
War
man,
mir nicht bewusst.
die schreibt auch sehr, sehr tolle und sehr interessante Geschichten.
Da muss man jetzt noch sagen, dass die wohl jetzt wahrscheinlich quasi das Erbe von ihrem Vater wohl jetzt so ein bisschen noch weiterführen wird, ne? Sie wird sich da wohl, oder sie ist wohl schon die ganze Zeit als Autorin auch in den Geschichten wohl involviert und wird da jetzt wohl noch ein Stück weitermachen.
Okay, hat sie das schon verkündet?
So zwei nette Herren haben mir das so mitgeteilt. Also nehme ich mal an, ja, dass es da wohl noch ein bisschen mehr von geben wird.
Ja, also er hat in den letzten Jahren schon immer einen Assistenten gehabt, und da er dement ist, ist auch so mit Geschichtenschreiben so eine Sache. Und er hat sehr viel mit Karteikarten gearbeitet, wo er sich dann halt Ideen aufgeschrieben hat und dann halt sein Assistent die Geschichten irgendwie zusammengesetzt und ihm halt dabei geholfen, eine konsistente Geschichte zu erzählen. Aber ich glaube, sein Lebenswerk hat er vollendet. Also es gibt einige Scheibenweltromane. Und manche sind schlechter, manche sind besser. Also es gibt da die klassischen Hexenreihen, oder er hat auch mal eine Phantom der Oper Trilogie, eine Phantom der Oper Parodie geschrieben, wo es dann ganz viel um Opern und Theaterklischees geht. Also er hat ultra viel gemacht. Er hat auch mal mit, glaube ich, mit Stephen Hawking zusammen ein Kinderbuch über Wissenschaft geschrieben, wo ein Zauberer aus seinen Büchern so wissenschaftliche Sachen erkundet. Also er hat einen wirklich großen Korpus geschrieben, und ich würde mal sagen, einfach mal reinlesen. Gerade Guards eignet sich gut, weil das ist ein Anfang einer Reihe der Wachen von Ankh-Morpork. Ankh-Morpork ist die wichtigste Stadt in der Scheibenwelt, und da gibt es eine Reihe über die Stadtwache, die mit Guards anfängt. Und ich glaube, das ist ein guter Einstieg, um in die Scheibenwelt einzutauchen. Und auch wenn man nicht auf Fantasy steht, wird man viel Spaß daran haben, weil er sich auch, ja, halt über Fantasy lustig macht. Und wenn man auf Fantasy steht, dann ist es umso besser. Also es ist wahrscheinlich für jeden etwas dabei.
Ja, stimmt. Ich glaube, das hatte sogar der Holgi mal gesagt in irgendeiner seiner Podcasts, dass eben die Fantasie-Ebene zwar total abging bei Terry Pratchett, aber dass er halt das an sich ganz lustig fand, was er da so geschrieben hat.
Ja, gut, Holgi, muss man dazu sagen, Holgi ist jetzt auch nicht unbedingt der allergrößte Fantasy-Fan, ne? Also der kann mit Tolkien
Nee.
und Herr der Ringe und dem ganzen Zeug quasi überhaupt nichts anfangen. Ja, von daher.
Ja. Ich hätte jetzt mal noch ein paar Fragen dazu, wie die Welt denn so an sich funktioniert. Das ist mir noch nicht ganz klar geworden.
Also ich muss sagen, ich bin kein Scheibenweltexperte. Ich habe da nur sehr marginales Wissen,
Aber
aber.
du kannst mir vielleicht ein paar generelle Fragen trotzdem beantworten. Weil als Disclaimer, ich bin halt ein sehr langsamer Leser, und wenn ich mir ein großes Projekt schon vor die Nase gesetzt habe, werde ich damit jetzt erstmal nicht so schnell beendet sein. Und ich bin jetzt erstmal dabei, die Dark Tower-Reihe zu lesen,
Da hast du da auch was von genommen.
und bin deswegen gerade hier, werde ich auch nicht so schnell ins Terry Pratchett-Universum eindringen können.
Kurze
Vielleicht ja,
Zwischenfrage. Also,
Hörbücher.
wie funktioniert denn die Welt an sich? Ist das eine Multiversumssache oder ist das ein
Nein.
Universum oder wie funktioniert
Das ist
das?
die Scheibenwelt. Und die Scheibenwelt ist eine Scheibe. Und
Ja.
auf dieser Scheibenwelt gibt es halt unterschiedliche Regionen, und dann gibt es zum Beispiel die unsichtbare Universität, wo die Zauberer sind, und dort spielen Geschichten, und dann halt die Wüste und die Zitadelle, wo diese Religion von oben ist. Und ja, also es gibt halt verschiedene Regionen und verschiedene Geschichten werden dann angesiedelt, immer mit neuen Protagonisten. Ein sehr, sehr wichtiger Charakter, das hatte ich fast vergessen zu erwähnen, ist natürlich der Tod. Der Tod ist der einzig oder einer der wenig konsistenten Charaktere, der was blieb.
Da habe ich noch deine Bemerkung dazu dann gleich
Ja.
zum Tod. Nämlich, dass es bei Change.org eine Petition gibt, dass der Tod doch bitte Terry Pratchett wieder rausrücken
Ja,
soll.
weil der Tod ist eine richtige Person, und wenn jemand stirbt in diesem Buch, was des Öfteren vorkommt. Dann wird die Zeit angehalten für diese Person und auf einmal steht eine ja, schwarz gekleidete Person in einer schwarzen Kutte neben einem und der Tod wird dadurch symbolisiert, dass er immer in Caps Lock spricht. Also dadurch erkennt man, dass der Tod spricht, weil die Personen, die gerade gestorben sind, haben das manchmal gar nicht mitbekommen und wundern sich auf einmal, dass so eine komische Person neben ihnen steht und ja, er begleitet sie dann ja, ins Jenseits und gibt dann irgendwie noch so ein lakonisches Kommentar zu der aktuellen Situation wieder. Und ja, es gibt auch noch eine Reihe über den Tod, dass der Tod fühlt selber das Alter, also seine eigene Schaffenszeit ist bald abgelaufen und nimmt sich einen Praktikanten, nämlich Mort. Und Mort wird dann mehr oder weniger unfreiwillig also Praktikant beim Tod. Und der Tod hat auch eine Tochter, die ganz lustig und witzig ist. Und ja, also vielleicht kann man auch mit der Todreihe einsteigen, die ist auch sehr, sehr gut. Der Tod ist ein wichtiger Bestandteil in der Scheibenwelt, ja.
Also ist es ein Universum, wo alles verbunden ist.
Genau, es ist ein Universum, eine Welt, ja, noch nicht mal ein Universum, die eine Welt. Man hat die Zauberer der unsichtbaren Universität haben mal sich am Rand mit einem Korb runtergelassen und wollten die was unter der Scheibenwelt erkunden. Aber ich glaube, es gibt keine richtige Raumfahrt, obwohl ich das zutrauen würde, dass es das auch gibt bei in der Scheibenwelt. Aber
da steckt da nicht zum Beispiel so ein Moment drin, wie halt bei der dunklen Turmreihe, dass du mehrere Universen hast, die durch den dunklen Turm dann verbunden sind.
Nein, das ist eine Welt und manchmal tauchen Protagonisten der einen Serie als Nebencharaktere in der anderen Serie auf, aber meistens sind es halt verschiedene Protagonisten, die halt alle sich dadurch verbinden, dass sie halt in dieser komischen und fantastischen Welt der Scheibenwelt leben.
Und was machen die Zyklen in der Welt?
Zyklen?
Also, was ist zum Beispiel der Zaubererzyklus oder der Todzyklus? Oder?
Also, es gibt halt Geschichten, die sich auf mehrere Bände erstrecken. Also, zum Beispiel die Todgeschichte, also der erste Band fängt halt damit an, dass Mort irgendwie der Praktikant vom Tod wird. Und, ja, es erstreckt sich dann über drei Bände, wo dann quasi immer die gleichen Protagonisten spielen. Und dann gibt es halt die Wachenreihe, wo die Stadtwache von Ankh-Morpork im Mittelpunkt steht. Oder die Hexenreihe, wo die drei Hexen, wo so ein bisschen Macbeth auf die Schippe genommen wird, im Mittelpunkt stehen, wo es dann halt drei Bände sind, wo immer die gleichen Charaktere vorkommen und auch mehr oder weniger eine Geschichte forterzählt wird.
Ja. Welche Rolle hat zum Beispiel der Tod bei Pratchett? Holt er alle ab oder ist es wie zum Beispiel bei diesem Buch, was mal die Spoiler-Alerts vorgestellt haben, On a Pale Horse, da ist es ja so, dass der Tod quasi bloß Leute abholt, die bei denen es nicht von Anfang an klar ist, ob sie jetzt in den Himmel oder in die Hölle gehen, bei denen erst noch bestimmt werden muss, wohin sie müssen.
Der Tod holt alle ab, deswegen kann er ja die Zeit anhalten, um alle Leute zu begleiten. Also und ja, der Tod, wenn wichtige Charaktere sterben, dann sieht man das auch, wenn der Tod dann kommt und sich dann mit denen kurz unterhält und dann so sagt, jetzt komm mal mit. Und die Leute fragen, ja, wohin gehen wir jetzt eigentlich? Ja, wirst schon sehen, komm einfach mal mit. Und die Leute kriegen das meistens gar nicht mit, dass sie jetzt gerade gestorben sind. Und nur der Leser erkennt das halt dadurch, dass der Tod in Caps Lock spricht.
Und was passiert mit den Toten bei Pratchett?
Ich wette, das haben die erklärt, also aber ich weiß es wirklich nicht.
Ist nicht so ein Himmel-Hölle-Ding und von wegen, wie viel Karma man sich aufgeladen hat oder sowas mit
dabei. Ich weiß es nicht. Da habe ich zu wenig gelesen, um das zu wissen. Es wird wahrscheinlich irgendwo erklärt, wahrscheinlich in der Todreihe. Aber die habe ich leider nicht gelesen, nur so peripher. Es gibt auch eine Spoiler-Alert-Folge zu Terry Pratchett. Die kann man sich vielleicht anhören. Da ist einer, der wesentlich mehr Ahnung hat. Und alle Leute, die sich gut mit Terry Pratchett auskennen, werden wahrscheinlich jetzt auch ziemlich sauer auf mich sein, weil ich wahrscheinlich sehr viel falsch erzählt habe.
Beziehungsweise einfach sauer sein, dass wir eben Pratchett nicht wirklich kennen. Das eigentlich schon zu unserem
Ja, man muss es eigentlich aufholen.
Zu unserem Horizont gehören sollte eigentlich.
Erik, wenn du sagst, du bist ein langsamer Leser, Hörbücher sind toll. Ja. Also vielleicht manche Terry Pratchett-Puristen werden sagen, nein, du darfst Terry Pratchett nicht als Hörbuch hören, weil er macht auch sehr viele Anmerkungen, also so Fußnoten, und die können halt in einem Hörbuch nicht wiedergegeben werden oder nicht akkurat wiedergegeben werden. Aber wenn du dir einfach jetzt sagst, ich will Terry Pratchett kennenlernen, so Hörbücher sind toll. Kann man wirklich nur empfehlen. Generell immer.
Ja, stimmt. Also Hörbücher
Ja.
sind generell, also habe ich jetzt auch festgestellt, ziemlich cool.
Also ich habe gerade die Hyperion-Kantos abgeschlossen. Das sind vier, was? Ja, vier Bände, über 6.000 Seiten. Als Hörbuch war schon angenehm.
Also mir geht's beim Lesen generell eher so wie bei Weden Stefan halt mit Serien irgendwie.
Keine Zeit, keine Lust.
Das ist keine Zeit und man kommt nicht voran so wirklich.
Also ich sag mal so, Hörbücher kann ich noch relativ gut nebenher während der Arbeit noch so ein bisschen mit weghören, das funktioniert. Aber jetzt zum Beispiel ja Serien oder halt auch Bücher lesen. Ich habe auch noch diverse Bücher rumliegen, die ich eigentlich mal noch lesen müsste. Ja, da fehlt mir dann meistens einfach wirklich die Zeit und die Ruhe, weil wenn ich irgendwie nach 8 bis 10 Stunden aus dem Büro komme, dann habe ich einfach nicht mehr irgendwie den Nerv, mich noch hinzusetzen und mir dann noch ein Buch zu schnappen und mich wirklich hinzusetzen. Also mir fehlt dann wirklich die Ruhe.
Ja, aber es ist eigentlich gesund, vorm Schlafengehen noch was zu lesen.
Es ist nicht gesund oder ist es gesund?
Es ist gesund, besser als Bildschirm
Okay,
anzustarren.
okay.
Schläfst du schneller ein?
Ich schlaf
Außer
vom.
natürlich, man ist so ein Duschbeck, der die ganze Zeit nur Sachen auf dem iPad liest.
Ja,
Wieso ist
nee,
da
weil.
man dann Duschbeck?
Naja, weil man kann ja auch. Also für mich ist es irgendwie, ich hab's versucht, mal mit iBooks zu lesen und irgendwie gehe ich doch jetzt wieder zurück dazu, richtige Bücher zu lesen, weil irgendwie finde ich, das haptische Feedback von Büchern ist einfach angenehmer.
Anders. Was aber auch daran liegt, dass du auf dem iPad eben einfach ein selbstleuchtendes Display hast und was das Lesen einfach unwahrscheinlich anstrengender macht. Wenn du da mal irgendwie die Möglichkeit hast, such wirklich mal so ein E-Ink-Ding, so ein E-Ink-Display, weil die wohl da vom Lesen her sehr viel angenehmer sein müssen. Ich meine, gut, die Haptik von dem Buch würdest du nicht ersetzen, aber
Man klotzt halt die ganze Zeit in eine Lampe rein, die einen einstrahlt. Und selbst wenn man es
richtig.
aufs dunkelste Stelle,
Richtig.
auf die dunkelste Einstellung stellt, kann man trotzdem, wenn man mit Licht auslesen will, ist es halt dann doch wieder zu hell.
Genau.
Genau.
Ja,
Obwohl man
Hörbücher
Bücher
sind.
auch mit Licht aus ja überhaupt nicht lesen kann.
Ja, Bücher mit Licht auslesen geht halt nicht. Das ist so in der Natur der Sache. Ich glaube, das letzte Buch, was ich wirklich komplett an dem Stück durchgelesen habe, das war Muss man wissen, von Maschkaus und von Bartoszek.
Ja, das ist, ich habe ja auch noch die Hooksfells rumliegen, die muss ich auch noch mal fertig lesen.
Die habe ich noch nicht.
Die
Ich
habe ich
muss die
mit
mir.
persönlicher Widmung.
Nee, ich habe hier mein Muss man wissen mit Widmung.
Ah, okay. Muss man wissen.
Okay, weil wir wollen ja fortschreiten.
Darf ich kurz noch, also ich würde jetzt direkt einfach meinen kleinen Pick da mit reinhängen.
Nee, wir haben jetzt noch hier, wir haben noch ein Hauptthema, der drin steht.
Bei Erik herrscht noch Recht und Ordnung.
Na gut, ich hätte es jetzt einfach durchgemischt, aber gut, dann machen wir das eben
Wir
anders.
haben noch ein Hauptthema, das der Christopher uns jetzt noch beibringen will.
Ah, okay. Es gibt ein neues Spiel auf dem Spielemarkt. Das verwundert jetzt die wenigsten. Aber dieses Spiel hat mir außerordentlich gut gefallen, deswegen stelle ich es jetzt vor. Nämlich Cities Skylines. Das ist ein Städtebausimulator, wie zum Beispiel SimCity. Und alles das, was SimCity schlecht gemacht hat,
Im letzten Teil.
macht City Skylines richtig. Also wer beides nicht sagt, also man kann sich so vorstellen, man ist Städteplaner, Bürgermeister, Nahverkehrsverwalter in einem, bekommt ein Budget und ein Stück Land und fängt an, Straßen zu bauen, weist diesen Straßen bestimmte Gewerbe zu, also zum Beispiel kannst du ein Wohngebiet auszeichnen oder ein Industriegebiet oder ein Gewerbegebiet und musst dann schauen, dass genügend Strom da ist, dass genügend Wasser da ist, dass Schulen gebaut werden, Feuerwehrhäuser, Polizeistationen, alles, was halt eine Stadt braucht. Und ja, muss dafür sorgen, dass das alles funktioniert. Und SimCity ist der letzte große Teil vor City Skylines von den Freunden von EA rausgebracht, genau von Maxis. und hat viel Kritik eingesteckt. Zum einen war es always online am Anfang, also man musste immer online sein, obwohl man nicht wirklich gegen andere im Internet gespielt hat. Dann war die Größe nur sehr begrenzt, also man konnte nur sehr kleine Städte im Verhältnis zu früheren Teilen bauen und war dann schnell an die Grenze der Stadt gestoßen, ohne Möglichkeit zu erweitern. Ja, dann gab es, glaube ich, keine Fähigkeit, die Spiele zu modden, also selber Inhalte reinzubauen, sondern viele DLCs, als wie man das halt von EA kennt. Und dann, ja, dann vor kurzem wurde es verkündet, ja, EA schließt Maxis. Also das Studio, was uns Sims und SimCity gebracht hat, zwei sehr erfolgreiche Franchises, wird aufgelöst.
Wobei man aber wirklich auch sagen muss, dass der letzte SimCity-Teil wirklich auch buggy as hell gewesen ist. Also erstmal war es so, dass halt EA typisch erstmal so der komplette Launch komplett verkackt wurde. Das heißt, das Spiel kam raus, alle wollten anfangen zu spielen, weil sie sich halt riesig auf SimCity eben gefreut haben und konnten nicht spielen, weil eben dieser Always-Online-Mist da quasi mit dem, hey, wir stellen da bloß irgendwie einen publichen Server hin, und die hatten halt einen riesengroßen Fuck-up und die Leute konnten prinzipiell erstmal, nachdem sich das Spiel gekauft haben, erstmal nicht spielen, weil so eben online auf den Server mussten und der Server halt kaputt war und nicht genügend Bandbreite hatte. Andererseits dann was, wo auch noch ziemlich, also bis wohl auch noch spät nach dem Release bei SimCity jetzt ziemlich im Eimer gewesen sein muss, das war wohl der Algorithmus für die Fahrzeuge, nämlich wie die sich quasi den Weg suchen in der Stadt, was dazu führte, dass halt irgendwie völlig komische Staus entstanden sind, die riesengroß geworden sind, und das muss wohl City Skyline auch wesentlich besser machen.
Ja, also das war dann so bei diesem Algorithmus bei SimCity, dass die Leute nicht immer zur gleichen Arbeit gefahren sind, was ja unrealistisch ist, oder nicht immer ins gleiche Haus nach Hause gefahren sind. Mhm. Und ja, alles, und dann kam City Skylines und alles wurde gut.
Wobei, Moment, jetzt kurz noch, also zu Maxis, also die SimCity quasi gemacht haben, das schon eine ganze Weile, ja, noch dazu sagen muss, was mich ein bisschen gewundert hat, warum EA das jetzt dicht gemacht hat, ist, die haben ja noch einen anderen relativ großen Verkaufsschlag mit am Start, ne? Ich meine, Maxis ist ja unter anderem auch für die Sims zuständig. Und was da jetzt wird, weil ich meine, die haben jetzt irgendwie nochmal einen komplett neuen Teil am Start gehabt, und das ist eigentlich auch ein ziemlich großes Franchise von denen gewesen.
Eins der größten von EA.
Ja, ja, eben. Und das hat mich schon gewundert, dass die dann jetzt einfach Maxis komplett dicht gemacht haben.
Ja, es ist halt ja die, ja, also es macht ja eher öfter. Es haben ja auch BioWare dicht gemacht.
Mhm, stimmt.
Alles Mögliche, ja. Also City Skylines ist von Paradox Interactive. Die haben schon mal einen Teil rausgebracht, der hieß Cities in Motion, wo es nur um den Nahverkehr ging, und der war richtig schlecht, was auch dazu führte, dass ich von Cities Skylines nicht wirklich viel erwartet hatte. Und dann kamen halt auf Twitter die ersten Meinungen und sagen, ja, Cities Skylines ist irgendwie Spiel des Jahres, richtig geil, und dann habe ich es mir auch mal geshoppt. Und es ist richtig gut. Also, was
kostet das aktuell?
Ich glaube 27 Euro.
Ja, geht schon noch.
Es geht. Also es ist nicht überteuer, also es ist kein 50-Euro-Spiel. Aber man bekommt dafür schon einiges. Also zum einen gibt es die Möglichkeit, das Anfangspanel zu erweitern. Also man startet mit so einer Parzelle, hat halt seinen Autobahnanschluss, ganz normal. Aber man hat dann die Möglichkeit, diese Parzelle nochmal 25 Mal zu erweitern. Also es gibt 25 Quadrate, die man nach und nach, umso weiter man quasi Stufen aufsteigt, immer dazu kaufen kann. Was halt ermöglicht, richtig große Städte zu machen, also bis zu 80.000 Bewohner, und ja, das ist richtig geil.
Gibt's, glaube ich, mittlerweile sogar schon Mods dagegen, ne? Also das heißt, dass du deine Stadt sogar noch weiter ausbauen kannst.
Ja, also man kann irgendwie vom Grundspiel her irgendwie nur 10 von diesen Parzellen kaufen, und dann gibt's halt Mods, die ermöglichen, alle 25 zu kaufen. Und ja, schon angesprochen, das Modding ist noch richtig geil. Also da, wo EA DLCs raushauen würde, hat halt City Skylines Modding richtig tief in ihrem Spiel integriert. Also sie haben einen von Haus aus Assets Editor. Also du kannst deine eigenen Objekte, also wie Parks oder Häuser oder so, direkt im Spiel editieren, ohne irgendwelche noch zusätzlichen Programme runterzuladen, und kannst sie dann direkt auf dem Steam Workshops Platz zur Verfügung stellen. Also Steam hat ja das Modding auch schon integriert. Also es gibt diese Workshops für manche Spiele, wo man per per einem Klick, also ohne dass man irgendwelche Folders aufrufen muss, einfach per Klick die Mods in dem Spiel integrieren kann. Und es gibt jetzt sogar einen ehemaligen Entwickler von Maxis, der angefangen hat, Mods für City Skylines zu machen. Also der baut jetzt Häuser und irgendwelche Gewerbe, so irgendwie Tankstellen und sowas. Das ist richtig cool.
So cool.
Und es gibt auch eine sehr, sehr aktive Reddit-Community. Das war die in der letzten Woche die am meiststärksten wachsende Reddit-Community, die von City Skylines, mit über, glaube ich, 80.000 Nutzern. Und ich habe, glaube ich, heute ein seitenlanges Tutorial mir durchgelesen auf Imgur, wie man verhindert, dass Gridlock entsteht. Das ist nämlich eines der größten Probleme, mit dem man zu kämpfen hat. Deswegen wird es auch bei Insider nicht City Skylines, sondern Straßenkreuzungssimulator 2015 genannt. Denn
Also erklär erstmal kurz, was eben der Gridlock ist. Weil
okay, also Gridlock bedeutet, nichts geht mehr. Überall ist Stau, deine Autos kommen nicht mehr voran.
Okay.
Gerade so Autobahneinfahrten, wenn sich dann die Autos kilometerweit auf der Autobahn stauen, nur weil die Ausfahrt verstopft ist, das ist Gridlock. Also dann stehen deine Müllwagen im Stau. Es gibt keine Funktionalität bisher, dass Rettungswagen durchkommen. Also es gibt nicht das System der Rettungsgasse. Also wie man es ja im normalen Straßenverkehr kennt, wenn Krankenwagen Blaulicht kommt, fährt man rechts ran.
Ich kann dir aus Erfahrung sagen, das funktioniert auch immer nicht. nicht immer so wie es eigentlich
ist. Also vielleicht ist es ja doch realistisch, das habe ich mir auch schon überlegt. Dann hast du halt das Problem, dass dein Müll nicht abgeholt wird oder die Polizei nicht durchkommt und das ist dann halt alles scheiße. Und ja, da dreht sich halt das meiste darum, wie man besonders schöne Straßenkreuzungen baut. Das sind wir Deutschen anscheinend sehr weit vorne, weil ich habe schon mehrere Seiten mit deutschen Straßenkreuzungen gesehen, also Autobahnkreuzungen. Ich habe auch schon es gibt irgendwie ein Panvia-Konzept, das irgendwelche Preise aus Arabien gewonnen hat, also richtige Städteplanung, wo dann die Autobahnen in vier einzelne, also muss ich so vorstellen, das ist wie so ein Strudel, nenne ich das. Du fährst in einen großen Autobahnkreisverkehr. Jede der drei Spuren der Autobahn wird in eine einzelne Spur aufgeteilt. Und wenn du sagst, du willst in drei Richtungen, dann ist jede Spur für eine Richtung. Und so wird verhindert, dass sich das auf der Autobahn staut, sondern dass immer die Autos in Bewegung bleiben. Das ist das Wichtigste. Dass es immer in Bewegung bleibt, dass es immer vorangeht und dass sich nichts irgendwo quasi statisch staut.
Ja, das ist
ja und ich habe jetzt schon mehrere Städte gebaut. Also es gibt auch ein, City Skyline stellt von Haus aus ein paar Mods zur Verfügung. Einmal, dass du unendlich Geld hast, einmal, dass alle Belohnungen von Anfang an freigeschaltet sind. Und einmal, es gibt sogar einen Hard-Mode und mein Problem ist halt immer, dass ich immer Gridlock verursache, egal wie ich es versuche. Es gibt dann auch noch verschiedene öffentliche Nahverkehrssysteme, also du kannst Buslinien bauen, Zuglinien, U-Bahn-Linien. Dann gibt es Häfen für Personen und Cargo und Flughäfen. Und also Leute, die sich damit richtig viel auseinandersetzen auf Reddit, die stellen dann ihre Konzepte vor und das ist wirklich beeindruckend. Die sagen, ja, ich habe das jetzt mit der Stoppuhr gestoppt, wie viele Autos pro Minute auf meine Kreuzung fahren und wenn man das so konzipiert, dann geht es darum, in welchem Winkel man eine Autobahnausfahrt baut, damit die Autos nicht zu sehr runter abbremsen müssen, damit sie keinen Stau verursachen. Dann, okay, baue ich jetzt hier eine vierspurige oder nur eine zweispurige Straße hin. Und das ist einfach, man kann so tief in dieses Spiel einsteigen, was man bei SimCity nicht konnte. Und
gerne wollte.
Städteplanung ist so tief in diesem Spiel verwurzelt. Also ich glaube, da sind, ich glaube, das ist schon sehr realistisch und einfach schön.
Also wieder mal so ein schönes Spiel, wie wir jetzt schon letzte Woche hatten, wo sich so richtig eine Community drum bildet und
genau.
Das alles man quasi freie Hand hat.
Ja, also ein Entwickler von Paradox Interactive, Totally Moo, ist auch sehr aktiv in dem Reddit und schreibt auch immer, ja, wir haben dieses Problem erkannt und ja, das kommt im nächsten Fix. Also sie sind auch sehr aktiv in der Community und hören auf die Community.
Ich glaube auch, dass das heutzutage wirklich für einen Spielehersteller mehr denn je, also außer du bist jetzt wirklich so ein drecksgroßes Studio wie jetzt, weiß ich nicht, EA oder Ubisoft, was einfach auch dazugehört, dass du mit der Community arbeitest, dass du damit mit der Community vor allen Dingen sehr, sehr viel besser arbeiten kannst. Ich meine, das sieht man an solchen Sachen wie Kerbal Space oder eben jetzt City Skyline. Da geht einfach viel mehr und die Leute nehmen dir dann doch ziemlich automatisch, wenn du über eine gewisse Größe kommst, dann nehmen dir die Leute sogar teilweise Arbeit ab, wie du halt siehst, eben durch Mods, durch bestimmte Sachen.
Ja, so. Du kannst sogar im Steam Workshop abstimmen auf Kollektion, also man kann Mods in Kollektion zusammenfassen, dann kann man abstimmen, möchtest du, dass diese Kollektion in das Spiel integriert wird, und dann nehme ich an, dass die Kollektion mit dem höchsten Ranking dann im nächsten Update direkt ins Spiel integriert wird von den Entwicklern.
Sehr cool, also ja. Also alle Daumen hoch, ich habe jetzt auch schon ein paar Videos davon gesehen, finde es ziemlich cool. Werde es mir wahrscheinlich dann auch demnächst mal angucken.
Ja,
das okay, ist sehr und schön. Jetzt finde ich, wir haben heute relativ wenig noch von Stefan gehört, und deswegen ziehe ich jetzt mal dein Thema vor. Was hat denn der Herr Böhmermann schon wieder angestellt?
Der Böhmermann, also vorweg vielleicht ein kleiner Disclaimer. Mir wurden da ja in der vergangenen Woche schon diverse Dinge unterstellt. Also ich mag den Böhmermann einfach für seine Art nicht so wirklich. Ich sehe ihn einfach nicht gern und höre ihn einfach nicht gern zu.
Endlich sieht's mal noch einer.
Ja.
Endlich stehe ich mal nicht mehr allein auf meinem Posten.
Ja, weiß ich nicht. Also, wie gesagt, ich finde ihn jetzt nicht so richtig toll. Kann man drüber denken, was man will. Es ist halt einfach, denke ich, eine Geschmackssache bei mir. Jedenfalls aber, ich muss sagen, also wirklich Tipp to the Head, der Böhmermann, der hat jetzt in der vergangenen Woche wirklich einen Medienstand abgezogen, den ich sonst eigentlich in der Weite und in der Art und Weise eigentlich bloß vom Postillon kenne. Halt mit, wir machen einfach mal eine Fake-Meldung und quasi so mit Fake diversen Meta-Ebenen und Zeug. Also was passiert ist, ist erstmal prinzipiell, dass bei Günther Jauch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ein Video gelaufen ist, wo der griechische Finanzminister, helft mir mit dem Namen?
Yannis Varoufakis.
Dankeschön. Aber ich glaube, da brauchen wir jetzt mal kurz ein bisschen politischen Background. Das müssen wir jetzt, glaube ich, mal ein Stückchen weiter zumindest aufrollen. Varoufakis ist halt der neue gewählte Präsident, was auch immer, halt
Finanzminister.
Achso, das ist der Finanzminister, okay.
Der ist nur Finanzminister.
Ja. Aber halt seit der Wahl, oder? Seit der Wahl dieses
Jahr. Also die Geschichte fing so an. 2013 war Yannis Varoufakis noch nur ein Blogger, ein Finanzauskenner, aber das war jetzt wieder so. Er war schon sehr aktiv, hat einige Bücher geschrieben und war auf dem Subversive Festival in Zagreb eingeladen. Mhm. Und hat dort eine Rede gehalten zu seinem neuen Buch. Und dort hat er halt als wörtliche Widerrede gegeben, so ich hatte damals 2010 vorgeschlagen, Griechenland ist defaulting in Europe, also macht einen Schuldenschnitt, und wir zeigen Deutschland einfach den Mittelfinger und sagt, jetzt habt ihr das Problem und uns ist jetzt alles egal.
Wir sind jetzt pleite und nach uns die Sintflut.
Genau, und das hat er so lapidar hergesagt, das war halt einfach so eine flapsige Aussage. Und es war ja noch nicht mal aktuell, sondern er hat gesagt, das habe ich 2010 damals gesagt. Und der ist jetzt, der ist nicht Mitglied in dieser Partei, die jetzt gewählt wurde, sondern wurde von Tsipras, dem gewählten Regierungspräsidenten von Griechenland, zum Finanzminister ernannt, weil er ja so berühmt war und so viele Bücher und sich damit mit diesem komplexen, wirklich komplexen Thema sehr, sehr gut auskennt.
Also so quasi das komplette Gegenteil von irgendwelchen oder von doch sehr, sehr vielen deutschen Politikern. Der Mann hat wirklich Ahnung von dem Zeug, was der da
erzählt. Ich glaube auch, dass Schäuble wirklich Ahnung davon hat, aber ja. Der Varoufakis ist halt auf Krawall gebürstet.
Ja, klar. Ja, ich finde, das kommt so ein bisschen mit als anheizendes Moment im Vorspiel noch dazu halt, dass bisher halt immer die griechischen Politiker so drauf aus waren, ja, alles was von der EU kommt, quasi zu schlucken und jedes Sparpaket und jedes hier, ja, ich will jetzt keine falschen Worte sagen, aber jeden Sparzwang quasi zu nehmen. Der Kompott hat sich da drüber schon in vielen Episoden ausgelassen, sage ich mal, dass das mit dem Todsparen nicht wirklich zielführend sein kann. Und jetzt kommt da halt jemand mal, der sagt, bitte gebt uns erstmal Zeit und Luft zum Atmen. Und Dann können wir uns auch mal was ausdenken, was unsere Wirtschaft vielleicht hilft. Und dieses Todsparen, das bringt uns halt nicht wirklich was.
Ich sag mal so, das sagt ja wahrscheinlich so ziemlich jeder, der sich so ein ganz kleines bisschen mit Wirtschaft auskennt, dass du in der Wirtschaft eben auch kaputt sparen kannst. Und wenn eben genau das gemacht wird, was sowohl die EU und die EZB und der ganze Scheiß, was da alles dranhängt, wo wir dann vorhaben, dann hat das Land vielleicht irgendwann dann hätte vielleicht das Land in 2 Jahren oder in 3 Jahren vielleicht die Schulden abbezahlt, aber dann ist das Land trotzdem am Ende und dann sind sie trotzdem pleite. Und das bringt dem Land ja nichts. Und ich meine, dass der sich jetzt hinstellt und sagt, ja, ich würde jetzt auch ganz gerne mal gucken, dass wir hier vielleicht für dieses Land, von dem ich jetzt Finanzminister bin, irgendwas Nachhaltiges und was Sinnvolles machen und dann eine wirklich sinnvolle Lösung finden und nicht nur eine kurzfristige, finde ich völlig finde ich ja völlig in Ordnung und das ist ja auch richtig. Und ich meine, was bringt's denn, wenn Griechenland jetzt irgendwie weiter in der EU bleibt, zwar irgendwo ein bisschen was von seinen Schulden abbezahlt hat und dann trotzdem pleite sind? Ich meine, im Endeffekt muss dann trotzdem oder wird dann trotzdem die EU wieder zahlen müssen. Und dann macht doch wenigstens eine sinnvolle und nachhaltige Lösung. Und
mir stört auch diese Milchmädchenrechnerei jetzt immer hier von wegen, bloß weil es auf einer privatwirtschaftlichen Ebene funktioniert, dass wenn man Schulden hat, dass man möglichst nicht noch mehr Geld ausgeben sollte, ist das ja auf einer Staatsebene was ganz anderes.
Weil ja, natürlich.
Wirtschaft, da muss man ja schon rein investieren, dass da wieder was angekurbelt werden kann.
Ja, schon. Und genau das ist das, was eben der griechische Staat jetzt machen müsste. Und die haben ja, also es ist Schlimme, glaube ich, oder das Krasse bei Griechenland ist ja, dass die nicht viel haben. Die haben nicht wirklich viel irgendwie Industrie oder Infrastruktur oder sonst irgendwas. Das ist ja das Problem. Also die haben außer den Menschen, die da leben und die vielleicht irgendwie teilweise ein bisschen was machen, haben die da nicht. Das ist zum Beispiel irgendwie mit Deutschland oder sowas überhaupt nicht zu vergleichen.
Aber schon allein das wird ja hier von den Medien ziemlich zerrupft, dass Griechenland sagt, ja, hier, wir brauchen mal Zeit und Luft zum Atmen. Das wird ja schon von der Bild zum Beispiel, wie sie immer mit Pleite kriechen und was titeln, total,
das ist halt
total
das
hochgehypt. Und dann kam halt jetzt mit dieser Günther Jauch-Sendung diese Sache, wo er das wieder mit dem Stinkefinger angewärmt hat.
Und das war ja halt.
Er hat den Stinkefinger von Varoufakis angewärmt.
Das klingt jetzt auch irgendwie falsch. Aber das war jetzt so quasi der heimliche Höhepunkt in der ganzen, wir sind alle so, wie hast du es heute in Twitter genannt? Das fand ich irgendwie doch ziemlich treffend, diese Betroffenheit oder, nee, der Erik. Ich muss dich da wirklich mal zitieren, weil das hat halt wirklich ziemlich gut gepasst. Ich such's gerade. Empörung, ja genau, Empörung war das Wort, was ich gesucht habe, diese Empörungswelle. Und im Endeffekt ist es aber so lustig, weil alle regen sich drüber auf, ja, und der hat jetzt Deutschland den Stinkefinger gezeigt. Nein, den hat er, es ist halt wieder so, wirklich, anstatt sich wirklich auf was Sinnvolles, also auf das Hauptthema zu konzentrieren, wird da wirklich wieder irgendein völlig bescheuerter Nebenschauplatz aufgemacht, auf dem bis zum Erbrechen runtergeritten wird und ach, der hat den Stinkefinger gezeigt. Ja, und fuck it, wenn er das gemacht hat, dann hat er vielleicht sogar recht und denkt doch mal drüber nach, was er damit sagen wollte. Stattdessen regen sich halt irgendwie, Bildzeitung, ich meine, Axel Springer von da kann ich nicht ernst nehmen auf nirgends, egal was er sagt, weil ich prinzipiell immer eine Agenda dahinter vermute. Und nenn mich da Verschwörungstheoretiker, aber ich kann den Axel Springer Verlag einfach nicht ernst nehmen. Lügen Griechen und bla und jetzt eben das mit dem Stinkefinger und das wurde jetzt bei Günther ja auch im Öffentlich-Rechtlich noch so wirklich richtig fies breit getreten. Und jetzt hat sich eben Böhmermann hingestellt und hat gesagt, Entschuldigung, wir haben das Video gefaked. Was halt zur Vorgeschichte noch gehört hat, dass
Varoufakis.
Varoufakis, ich sollte mir den Namen merken.
Also, interessant zu wissen ist, Yannis schreibt man mit G.
Was?
Ja, das griechische G spricht man wie ein J aus.
Aha.
Deswegen heißt es auch Gyros und nicht Gyros. Aber das ist nur so nebenher ein bisschen neugriechisch.
Oh, the more you know. Der hat halt gemeint, direkt in der Sendung noch, weil er da, glaube ich, auch zum Interview mit drin gewesen ist, meine so, nee, ist so nicht passiert und habe ich nicht gemacht und bla. Und jetzt hat sich Böhmermann hingestellt und hat gesagt, ja, das Video haben wir gefaked. Hat da wohl noch ein bisschen Pomborium drum gemacht.
Und hat ja, der gesagt, Witz war, er hat...
Und dann noch mal Twitter, der Christopher, da fand ich den Artikel, den du heute früh verlinkt hast, das fand ich
sehr, sehr gut.
Das fand ich sehr treffend.
Ja, vom Tagesanzeiger, das war... Ja. Da hat sich jemand viele Gedanken drüber gemacht, also vom Tagesanzeiger ein Artikel, der dieses Ganze nochmal zusammenfasst und er meinte, was es gezeigt hat, ist einfach, dass wir Deutschen überfordert sind mit dieser Situation und dass wir so ein bisschen Jauch verdient haben im Grunde.
Wobei ich sagen muss, ich finde ja eher, also der Schluss, der eigentlich draus für mich rüberkommt, ist, Entschuldigung, ist einfach, dass wir, glaube ich, mit Medien doch immer noch überfordert sind.
Ja, also das Ganze war, nämlich was man noch dazu sagen muss, Jan Böhmermann hat es nicht gefälscht, sondern Janis Varoufakis hat tatsächlich den Fingern gezeigt.
Ja, nee, das war dann noch das Coole, weil das war dann quasi so der Fake-Fake, weil sich dann Böhmermann hingesetzt hat und gesagt, ja, wir haben es gefaked. Und erstmal alle lachen und dann so, gab es viele Leute, die geguckt haben, hat der das jetzt wirklich gefaked? Dann ist es rausgekommen, nein, der hat das wirklich nicht gefaked. Und also es war wirklich ein das muss ich Böhmermann wirklich zugutehalten. Es war wirklich ein erstklassiger Medienstunt, vor dem man einfach wirklich einen Hut ziehen muss.
Und er hat das auch super gemacht. Finde ich
großartig.
Er hat es nachts bei Twitter schon, also es war ja schon vor überhaupt diese komplette Sendung zu sehen war, hatte dieses Video online gestellt. Und er wusste natürlich ganz genau, wenn ich das jetzt auf Twitter stelle, abends, dann zerreißen sich alle das Maul darüber und leider hat sich auf die Quote nicht ausgewirkt, muss man dazu sagen. Aber er hat genau gewusst, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, das auf Twitter zu stellen.
Ja.
Als erstes, weil das ist viel besser, als ein Streichholz in Öl zu werfen.
Ja, also es war wirklich, wirklich großartig. Ich habe mich so drüber amüsiert und vor allem auch auf die Reaktion und dann eben so dieses Rätselraten zu finden. Ja, haben sie jetzt oder haben sie nicht? Und ja, also echt Chapeau. Kann man nicht mehr zu sagen.
Ja, und dann kam Kai Diekmann, der Böhmermann lügt. Nicht so, Kai Diekmann. Ja, wer im Glashaus sitzt, der sollte sich nicht im Hellen umziehen.
Aber generell finde ich, aufgrund von dieser gesellschaftspolitischen Komponente, die dabei mitschwingt, würde das Thema wahrscheinlich auch gut zum SMC passen, weil ich bin halt der Meinung, dass das wird ja in dem Artikel schon schön auseinandergenommen, dass die Menge sich schwer auf so komplexe Themen interessieren lassen kann, wie zum Beispiel halt, wenn man mal wirklich hingehen würde und erklären würde, wie denn die wirtschaftspolitische Lage in Griechenland ist und was denn der neue Kurs von Varoufakis, warum der denn besser sein kann oder was er denn für Veränderungen bringen kann im Gegensatz zur alten Politik und sowas halt, oder
das wäre
auch nur zu sagen, warum die EU-Linie vielleicht nicht gerade die beste ist, aber stattdessen wird das halt auf den ersten besten Empörer runtergedampft und oh, Stinkefinger, das geht ja gar nicht und ja, das wie Böhmermann halt
das
auch.
Wäre, das wäre doch für den normalen Bildleser, ich habe mir da heute Morgen irgendwie noch so komisch Gedanken drüber gemacht. Ich finde ja, dass man eigentlich bei Bildleser eigentlich eher, also nicht Bild in Anführungsstriche setzen sollte, sondern eher den Leser. Weil ich nicht glaube, dass die Leute die Zeitung wirklich, also dass die das wirklich lesen, kann ich nicht wirklich glauben.
Ja.
Nee, aber das ist halt die Zusammenhänge sind einfach mal in so einer Dimension viel zu komplex, um die in so einer Publikation wie zum Beispiel der Bild-Zeitung. Selbst für die Welt wäre der ganze Sachverhalt einfach viel zu komplex und
ja klar,
aber gut, die Welt
zu reduzieren und dann ja, noch eben, die ARD.
Ja, natürlich. Das ist das wirklich eigentlich Schlimme daran ist eben, dass wieder mal Jauch da gestanden hat und so eine Scheiße aufgenommen hat und wieder mal Krütze gebaut hat und wieder mal wirklich halb gar einen Scheißdreck von sich gegeben hat. Das finde ich daran eigentlich das Allerschlimmste.
Obwohl ich Jauch auch nicht als öffentlich-rechtlichen wahrnehme. Für mich ist
Jauch
ist einer von dem Privatsender, der zufälligerweise eine Sendung auf dem öffentlich-rechtlichen hat, aber eigentlich ist er für mich eher so ein Privatsender.
Ja, schon, weil er halt einfach früher von RTL gekommen ist. Aber
er ist ja auch noch bei RTL, er macht ja noch Wer wird Millionär und alles. Und
ja, Jauch schon,
aber Schalk und das alles.
Habt ihr das mitbekommen?
Was?
Gunnar war bei Wer wird Millionär.
Nee, habe ich nicht mitgekriegt. Also ich habe es irgendwie am Rande mitgekriegt, aber ja. Nee, aber trotzdem hat Jauch eine Sendung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und keine wirklich kleine und die wirklich zu ziemlich im Primetime für solche Sendungen. Und dann so eine Grütze von sich zu geben, also ganz
Ja.
ehrlich, das ist fast so schlimm wie die Talksendung, die Thomas Gottschalk mal gemacht hat.
Na, also Thomas
Aber
Gottschalk war
die
etwas
Talksendung, die
harmloser.
Thomas Gottschalk gemacht hatte, hatte ja keine politischen Aussagen wirklich.
Ja,
Das war ja
natürlich.
eher
Also
so,
das war ja
das
das.
war ja wieder eher so Nachmittagsprogramm für die Oma beim Bügeln.
Nee, aber weiß ich nicht. Also ich finde es halt ziemlich mies, vor allem wie da eben diese ganze ja Propagandakanal da wieder irgendwie zu funktionieren scheint und das
Ich
eben
will
die
jetzt nicht.
öffentlich-rechtlichen.
Also Propagandakanal ist mir ein bisschen zu trusery gerade, dass
Ja,
so
eben,
sich das
das ist
nicht
genau
zeigt.
das ist genau das Problem, was ich damit habe, während ich diese Gedankengänge hier quasi noch live spinne. Ja, klar,
Was
Propaganda klingt
ich
halt immer
eher als
als.
Problem sehe, ist halt, dass man mit einfachen reißerischen Artikeln hier mehr Fische quasi an Land ziehen kann als mit elaborierten, durchdachten Themen.
Ja, die versteht aber
Und
niemand. Also, oder beziehungsweise
sich
die.
solche polemischen Sachen halt
Ja,
auch besser verkaufen.
das ist das
Weil
Problem. Die breite,
es muss ja auch.
breite Menge versteht das Elaborierte, das gut Recherchierte und das wirklich mit Fakten untermauerte nicht, sondern das hängt sich halt lieber an einen Stinkefinger.
Es muss halt auch einen Grund geben, warum sich so Sachen wie die Bild-Zeitung immer verkaufen. Und das kann ja nur eigentlich dran liegen, dass die Leute sowas sehen wollen. Wenn die Leute sowas nicht sehen wollen, würden sie es nicht kaufen. Wenn die Leute elaboriertere Artikel haben wollten, würden sie verstärkt wahrscheinlich die Welt oder die Zeit oder irgend sowas kaufen.
Die Welt, die
Und
Welt,
dann
die
würde
Welt, die Welt
vielleicht,
ist doch, die Welt ist doch auch bloß
dann
die
würde vielleicht auch die Bild,
Abiturientenbild.
dann würde
Entschuldigung, nee,
vielleicht auch die Bild-Zeitung anders titeln oder
Erik,
dann würde es
Entschuldigung.
generell weniger reißerische Sachen geben, aber das
Entschuldigung,
verkauft sich nun mal nicht.
aber ich muss dich unterbrechen. Das ist wirklich auch ein typisches Henne-Ei-Problem. Die Leute sind an eben genau die Medien gewöhnt und deswegen konsumieren sie die. So.
Nee, sehe ich nicht. Also ich sehe, dass die Leute das kaufen, was sie wissen wollen
Wie gesagt, also
und dadurch.
ich mein, Springer hat ja im Prinzip noch die ein bisschen geänderte Version, eben die Abiturientenbild, also sprich die Welt. Und die machen genau solche Grütze und die arbeiten genauso journalistisch teilweise unsauber und reißerisch und die
Ja.
verpacken es halt ein bisschen anders. Die verpacken es vor allem sprachlich sehr viel anders, sehr viel komplexer und ein bisschen schöner gestrickt. Aber im Endeffekt ist die Aussage die gleiche.
Aber es gibt ja doch so viele andere gute Zeitungen. Mir fällt jetzt spontan leider
Kein
gar nichts
eins.
ein, was man so als
Die
Gegenbeispiel für Bild.
Zeit ist,
Zeit,
also
ja.
ich bin ja etwas von Holgi beeinflusst, aber als ich mit dem mal im Blue Moon darüber geredet habe, meinte er, dass er die Zeit wieder gut findet. Und ich glaube, die kann man. Es ist halt so. Diese großen Tageszeitungen, die unterscheiden sich auch von Ressort zu Ressort. Also heute wieder FAZ hat wieder einen komischen Autismusvergleich gebracht, der alle Standards unterschreitet, die ich je gesehen habe. Und lässt auch gerne mal AfD-Leute für sie schreiben, ohne das kenntlich zu machen. Aber ich würde mal sagen, wenn man kritisch an so Zeitungen rangeht, dann kann man auch ein Erkenntnisgewinn aus FAZ, der Zeit oder vielleicht sogar einem Spiegel
Taz.
ziehen.
Taz wäre vielleicht auch noch so ein
Ja,
bisschen,
genau, auch die
was man
ja,
sich vielleicht auch noch mit angucken kann.
die einzigen Zeitungen, die ich mir willentlich wirklich hole, wenn ich mal was im Zug zum Lesen brauche, ist zum Beispiel, wo viele sagen würden, so ein linkes Schmierblatt, das lese ich nicht. Also halt die Taz.
Ja, mein,
Die
wie gesagt,
pendelt
hat
auch ein bisschen hin und her,
ja,
wie Holgi ja
aber
immer sagt, von wegen.
Taz
Manchmal
ist
hat
mit.
es schon den Charakter von dem linken Schmierblatt, aber
Ja,
manchmal
natürlich.
sagen sie ja auch echt mutige Sachen, die viele von den konservativen Pressen halt einfach nicht so schreiben.
Man muss halt, also ich gehe ja immer verstärkter nach Autoren vor, also gerade die Friederike Haupt bei der FAS. Also was ich sagen würde, zum Beispiel die FAS ist sehr gut, also als Wochenzeitung. Die lese ich immer sehr, sehr gerne bei meinen Eltern, die sie abonniert haben.
Ich muss aber sagen, weil du sagst, du liest verstärkter nach Autoren. da hat eben nicht jeder Zeit zu oder nicht die Lust oder die Energie dazu, sich wirklich auszugucken, hey, das hat jetzt der Autor geschrieben, da gucke ich mal rein, weil das ist bestimmt gut.
Ja.
Ne? Also deswegen sind ja solche journalistischen Standards ja vorhanden und da, an die sich eigentlich jeder Journalist halten sollte. Ja.
Also wenn ich jetzt so pauschal was empfehlen würde, sage ich, geht eher zur Wochenzeitung als zur Tageszeitung. Mhm. Weil eine Wochenzeitung ist meist
reflektiert.
Wahrscheinlich auch nicht immer, aber ich habe das Gefühl, da ist mehr Fleisch dahinter als bei einer Tageszeitung, die ja, wie schon im Namen steht, tagesaktuell produzieren müssen.
Ja, sicher. Ich meine, die haben halt einfach mehr Zeit, um ordentlich zu recherchieren, anstatt eben jeden Tag in einen Arsch voll Artikel raushauen zu müssen, weil sie ja tagesaktuell sein müssen.
Darf ich auch, wie der Holgi gesagt hat, ich glaube sogar bei dem Gespräch mit dir, Christopher, dass so Tageszeitungen halt einfach, die haben viel zu wenig Zeit, wirklich gute Geschichten zu entwickeln. Die müssen das halt am nächsten Tag raushauen, aber so Wochenzeitungen, die können halt auch mal eine gute Geschichte erstmal entwickeln und haben dann wirklich Zeit, was durchgearbeitet, durchdachtes dann.
Ja, also gerade die Zeit hat ja immer sehr, sehr schöne Dossiers, also gibt ja eine eigene Rubrik, die nennt sich Dossier und da sind immer sehr tolle Geschichten drin oder oft. Ich könnte das so ein bisschen shameless self-plugging machen. Und sagen, es gibt einen Podcast, der da euch ein bisschen hilft, nämlich die Zeitungsjungen. Schnickschnack.
Okay.
Mhm. Wo ich mit einem anderen angehenden Journalisten Woche für Woche ein Thema aufarbeite und so ein paar Artikel empfehle.
Ich meine, das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, warum du dich doch sehr, sehr viel mehr mit Printmedien befasst, muss man vielleicht auch mal dazu sagen, dass du dich jetzt momentan so neben deinem Studium ja arbeitsmäßig eben genau in dem Feld befindest.
Ja, noch ein bisschen auf lokaler Ebene, aber
aber es ist der Anfang, ne?
Ja. Aber ich sag immer, man kann aus jeder, also ganz kurz gleich, ich fasse noch kurz zusammen, wenn man kritisch wenn man jeder Quelle grundsätzlich kritisch gegenübersteht, was man ja machen sollte, dann ist es eigentlich egal, welche Zeitung man liest, weil dann zieht man aus jedem was. Und auch wenn man nur daraus zieht, dass man dem Autor widerspricht, dann hat man auch schon Erkenntnis gezogen. Denn es geht nicht darum, dass einem die Meinung präsentiert wird, sondern dass man sie selber mit sich selber oder auf Twitter diskutiert. Und nur durch eine Diskussion kann ein Erkenntnisgewinn stehen. Und egal, wie der Autor jetzt spricht, wenn du eine Diskussion drüber führen kannst, dann hast du einen Erkenntnisgewinn. Und von dem her ist es im Grunde egal, welche Zeitung du liest.
Richtig. Du hast zumindest, du bekommst halt keine Meinung, sondern du bildest dir eine. Und das ist halt der Unterschied dazu. Und das ist halt auch der Unterschied zu eben Blättern, wie der Springer Verlag doch ziemlich häufig raushaut, wo du halt wirklich eine Meinung präsentiert bekommst als die einzig mögliche und alternativlose Wahrheit.
Ja.
Ja. Also das ist halt wirklich, und das ist eben das, was fehlt. Das ist eben dieser Erkenntnisgewinn. Und
das war jetzt aber ein ganz schönes Runterzieher-Thema. Und wenn ich auf die Zeit gucke, also eigentlich wollte ich jetzt nicht so auf so ein Runterzieher-Thema enden. Deswegen können wir noch kurz was mit einem lustigeren Upbeat besprechen.
Ach, wir haben ja noch, so wie ich das sehe, noch einige Picks vor uns liegen, so kurze, kurze knackige Picks.
Nee, ich würde lieber sagen, wir reden über das Spiel noch.
Ja, meine ich, das ist für mich ein
kurzer elaborierter und schmeißen dafür andere Sachen noch weg.
Ja, ich will noch ganz kurz über zwei Podcasts reden, aber das ist ganz schnell, aber dann rede ich jetzt kurz über CodeCrawl. CodeCrawl. Das ist ein Spiel für iOS, was man am besten als Solitär 2.0 beschreiben könnte. CodeCrawl ist von einem Berliner Studio, also deutscher Entwickler, der nennt sich Tiny Touch Tales. Und was besonders interessant ist, der Zeichner, wie heißt er? Max irgendwas. Ich weiß nur, dass er Max heißt, ist auch der Haus- und Hofzeichner vom Insert Moin Podcast. Und dort habe ich auch das erste Mal von diesem Spiel gehört. Und das Spiel geht so. Also das Szenario ist, du sitzt in einer Kneipe und vor dir sitzt ein großer Stier und der hat einen Kartenstapel und er teilt dir dann Karten aus. Und es gibt verschiedene Versionen von Karten, nämlich...
Du hast halt ein Deck von einer bestimmten Anzahl von Karten und da sind halt verschiedene Karten drin, Monstern, die einen bestimmten Wert haben von 2 bis 10, was dann halt der Angriffswert der Monster ist. Du hast dann noch Schwerter und Schilde und Getränke und Potions drin, die du nehmen kannst, um dich zu verstärken. Also Potions füllen deine Leben wieder auf, mit Schwertern kannst du halt angreifen, mit Schilden kannst du halt den Damage erstmal verringern, der von Monstern kommt, und dann hast du noch 5 spezielle Karten, die du dir dazu modden kannst.
Genau, quasi. Also es gibt 5 Karten am Anfang, und umso mehr Spiele du gewinnst oder umso mehr Gold du verdienst, also es gibt auch, du kannst Karten verkaufen, dann bekommst du Gold, und gegen dieses Gold kannst du dir auch noch Sonderkarten kaufen. Und es fängt so an, du hast eine Charakterkarte, also das bist du, da stehen deine Lebenspunkte drauf, und dann werden erstmal 4 Karten ausgeteilt, und aus diesen Karten ziehst du dir dann zum Beispiel ein Schwert, ein Schild in deine linke und rechte Hand, und dann kannst du dir noch eine Potion in deinen Rucksack legen. Dann ist dein Inventar voll, und dann kannst du zum Beispiel mit dem Schwert ein Monster angreifen.
Ja, und vielleicht nochmal, um die Spielmechanik etwas klarer zu kriegen. Du hast halt keine Hände, du hast nur das Spielbrett. Also es sind halt quasi 8 Felder, 4 Felder vor dir, wo halt diverses Zeug liegen kann. Und dann hast du unten 4 Felder, du hast deinen Charakter quasi. Links daneben hast du die linke Hand, wo du ein Item drauf platzieren kannst. Die rechte Hand, da kannst du auch ein Item drauf platzieren. Und du hast noch einen Rucksack, wo du ein Item noch drin safen kannst.
Genau.
Und mehr hast du nicht.
Ja, und das ist auch völlig ohne Zeitlimit. Und also wie Solitär, Monster greifen nicht aktiv dran an, sondern du entscheidest, welches Monster du, jetzt sagen wir zum Beispiel, auf deinen Charakter ziehst. Denn wenn du weder Schild noch Schwert hast, musst du das Monster auf deinen Charakter ziehen. Das zieht er dann die entsprechenden Lebenspunkte ab, aber wenn du genug hast, dann greift es halt an und verschwindet. Und du bekommst erst neue Karten, wenn mindestens 3 von den 4 Karten verbraucht sind.
Du darfst nur noch eine Karte oben liegen haben, dann kommen erst neue Karten dazu.
Genau, und du verbrauchst sie, indem du die Monster halt angreifen lässt oder du mit deinem Schwert angreifst, dass sie halt keine Lebenspunkte mehr haben, oder du bestimmte Karten in dein Inventar ziehst.
Ja. Wenn du Glück hast, hast du halt ein Monster und ein Schwert, einen Trank und ein Schild, und du ziehst halt das Schwert, Trank und Schild zu dir rüber, und dann kriegst du wieder neue Karten.
Genau, und Ziel des Spiels ist quasi, den kompletten Stapel durchzuspielen. Also es werden immer neue Karten ausgeteilt, und wenn das Monster, was vor dir sitzt, also dieser komische Stier, der heißt, glaube ich, Hörnli, was ich sehr lustig finde, wenn der keine Karten mehr hat, dann hast du gewonnen, und dann schaut er grimmig, trinkt sein Bier aus, und dann kannst du die neue Runde starten. Der Kellner Wichtel bringt dem Spiel ein neues Bier, und ein neues Spiel beginnt von vorne. Mhm. Und der Highscore richtet sich halt danach, wie viel Gold du gewonnen hast. Denn zum Beispiel gibt es auch so Situationen, du hast dein Inventar voll, aber vor dir liegen noch 2 Inventarkarten, die du nicht losbekommst, weil du ja diese Inventarkarten nicht mehr auf dein Inventar ziehen kannst, weil die voll sind. Dann musst du
die im Shop verkaufen.
Genau, dann musst du die zwangsläufig in deinem Shop verkaufen. Also Schwerter, Schilde und Potions geben Geld. Es gibt auch dedizierte Goldkarten. Wenn du die auf dein Inventar ziehst, dann geben die automatisch Gold. Aber wenn du die verkaufst, dann geben die kein Gold.
Das ist nämlich so. Wenn du die auf den Shop ziehst, dann sagt der ja danke, als würdest du eine Spende geben.
Genau. Und ja, und dann musst du halt haushalten, verkaufe ich die Karte jetzt welche Karten ziehe ich jetzt in mein Inventar, welche sind mir wichtig, welche werfe ich weg, welche verkaufe ich. Und es gibt dann halt auch so Situationen, es sind alle Karten aus dem, du bist bei den letzten 4 Karten, du hast nur noch 3 Lebenspunkte, aber keine Trankkarte mehr. Und dann bleibt dir nichts anderes übrig, als zu verlieren, denn du musst das Monster irgendwie loswerden, du musst es auf deinen Charakter ziehen, der stirbt. Und dann hast du halt verloren, obwohl du fast vor dem Ende stehst. Das ist immer etwas sehr deprimierend.
Ja, und das Ziel des Spiels ist halt, so viel wie möglich Münzen mit rauszunehmen.
Genau.
Und für die Münzen, die du dir in einer Runde erspielt hast, wenn du nicht gestorben bist, kannst du dir dann halt spezielle Zauberkarten kaufen.
Genau. Und dann
gibt's ich glaube, den Mechanismus mit den Zauberkarten haben wir noch nicht ganz so sauber umrissen, weil du kriegst pro Runde immer bloß 5 Zauberkarten, die du überhaupt einsetzen kannst. Genau, also entweder du gehst halt in den zufälligen Modus, da kriegst du die 5 aus all deinen verfügbaren wirklich zufällig zugewürfelt ins Deck rein, oder du kannst halt in den konstruierten Modus gehen, da kannst du sagen, ich will in dem Zug mit den 5 Zauberkarten spielen.
Genau, und ja, wenn du Gold hast, kannst du halt kaufen. Die Anfangskarten, die man freischalten kann, kannst du auch noch mit Schlüsseln freikaufen. Also ich glaube, du bekommst pro Sieg einen Schlüssel. Und dann kannst du die anfangs freischaltbaren Karten auch noch mit Siegen freikaufen. Aber auch wenn du verlierst, bekommst du halt das Gold aus der Runde. Also du nimmst immer aus jeder Runde was mit. Okay. Und das Schöne ist halt, dass du es halt ohne jeglichen Zeitdruck spielen kannst. Also wie Solitär, was meine Mutter zum Beispiel immer noch exzessiv am Computer spielt, dass man halt nebenher spielen kann. Und wenn du dann halt weggerufen wirst, lässt einfach alle stehen und liegen, ist egal. Und ja, das ist halt einfach so ein ganz, ganz typisches Bushaltestellenspiel, was man schön auf dem iPad oder auf dem iPhone spielen kann.
Und in der Bahn so auf dem Arbeitsweg.
Genau. Und es sieht auch noch sehr schön aus.
Und manche von den kaufbaren Zauberkarten bringen dir halt einen echten Vorteil. Zum Beispiel gibt's halt Blutsauger, damit kannst du von dem Monster 5 Lebenspunkte abziehen und die gehen halt auf deine Herzen drauf, zum Beispiel.
Genau, oder du kannst Opfern, da fügt diese Karte den Schaden zu, den du
schon hast.
Ja, genau, als Differenz. Also du hast 13 Lebenspunkte und wenn du jetzt im besten Fall nur noch einen Lebenspunkt hast, dann macht diese Karte halt 12 Schaden.
Kurze Zwischenfrage, weil ich jetzt gerade so zwischendurch mal kurz rausgehauen war. Die Zukaufkarten, die sind dann aber, also die kannst du dir mit Ingame-Gold.
Also es ist nichts dazu kaufen. Einmal bezahlen, ich glaube 2,99 jetzt mit den neuen App-Store-Preisen. Und dann hast du das komplette Spiel, weil wenn vielleicht irgendwie noch eine Erweiterung kommt, vielleicht kostet die Geld, aber es ist ein ganz deutsches ohne In-App-Käufe. Es ist wunderschön. Ist auch sehr schön gezeichnet. Also so mit so Hintergründen, dass dann der trinkt dann, wenn er dann gewonnen oder verloren hat, dann trinkt er halt sein Bier aus und knallt es auf den Tisch und dann wackelt der ganze Tisch und dann dann verschwindet das Bier. Wird es nicht abgeräumt, sondern bei manchen Spielen, wenn du so einen Charakter besiegst, dann fängt er doch an zu blinken und verschwindet dann, oder? Kennt ihr das?
Ja.
Und so verschwindet dann das Bier, also das ist dann leer und macht so bam, 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 bam. Und dann kommt ein Kellner-Wichtel und hat halt so einen Bierkrug, der so groß ist wie sein Kopf und stellt ihn dann da wieder hin und dann hat Hörnli wieder ein neues Bier.
Ja.
Also das herzallerliebste ist das Spiel.
Eine Zauberkarte, die ich echt cool finde, aber die man nur selten irgendwie gebrauchen kann, finde ich, ist hier Verrat. Also wenn du drei Monster direkt nebeneinander hast, kannst du halt Verrat auf das mittlere Monster spielen und es castet so viel Schaden, wie es hat, auf die beiden nebenliegenden.
Die Karte habe ich noch nicht, aber so weit bin ich noch gar nicht.
Also wenn du zum Beispiel so zwei Soul Eater und einen Troll nebeneinander liegen hast und du spielst Verrat auf den Soul Eater in der Mitte, dann greift er halt beide anderen an und die sind dann halt mit einem Schlag weg.
Ja, schön. Also da gibt es natürlich auch noch sehr schöne viele zu erkunden und ja, das ist für mich das neue Solitär.
Und wenn ihr noch mehr dazu hören wollt, kann ich nur zwei Podcast-Episoden empfehlen, und zwar die Episode von Angespielt dazu und die Episode von Insert Moin dazu,
beide
mit Herrn Kramski.
Ja, beide mit Frau Kramski, die amtierende Cardcrawl-Weltmeisterin ist. Und auch, glaube ich, die amtierende Rules-Weltmeisterin.
Muss ich aber sagen, hat auch wirklich grafischen sehr, sehr schönen Stil. Also gefällt mir. Ist halt auch wieder mal so ein bisschen was anderes, weil ich hatte jetzt eigentlich so von den Erzählungen her so ein bisschen mehr was Richtung Munchkin erwartet. Und es ist halt doch schon ein bisschen anders. Also
ja, es hat halt nicht den Witz von Munchkin, aber...
Ich finde halt auch schön das Metagame, was man sich darüber ausdenken kann. Ich denke mir halt immer dann, dass ich dann wirklich durch den Dungeon laufe und wenn zum Beispiel eine Hand kommt von vier Monstern, dann ist man halt wirklich in einem Gang, wo bloß Monster sind, und wenn dann gerade mal bloß vier Itemkarten kommen, dann hat man es halt gerade mal zu einem Schatzraum geschafft und plündert den dann jetzt erstmal.
Mein Rucksack ist voll und ja, es ist halt so ein bisschen wie Hearthstone. Also das spielt man ja auch in so einer Kneipe. Also soll man ja sich so vorstellen. Aber
wie Monoxid schon gesagt hat, also die Hearthstone-Kneipe ist eher eine, die in der Hauptstadt im Zentrum ist, wo gute Laune ist, und die Kneipe von Cardcrawl ist eher so eine abgelegene Spelunke im Wald oder auf dem halben Weg zum Dungeon.
Ja, das ist das glückliche Pony in Pre.
Ja, genau.
Ein kleiner
Herr Dancing.
Was?
Dancing.
Dancing Pony in Brie. Genau. Dann hoffe ich, dass ihr jetzt mit Spielefutter versorgt seid an allen Devices in dieser Folge. Ja, und der Erik möchte noch was über uns. Jetzt schließen wir die Folge mit Podcasts ab. Und dann macht der Erik den Anfang.
Okay, und ich möchte kurz die Episode Schöne Ecken 100 empfehlen. Das ist die Jubiläums-Podcast-Folge von den Schönen Ecken. Da sind die mit extrem krassem Equipment quasi durch die Gegend gelaufen davor und haben Atmo aufgenommen und das in 5.1 aufbereitet. Also sie haben halt wirklich in vier Richtungen mit Mikros die Umgebung aufgenommen und das in 5.1 in dem Kinosaal abgespielt. Zwischendrin nochmal was erklärt und manchmal auch in der 5.1 Atmo-Aufnahme noch ein bisschen was reingesprochen und haben dann halt zum Beispiel so Spiele gemacht, haben angefangen, um einen rumzulaufen und dann hat halt Cornelis gesagt, okay, jetzt bin ich gerade hinter euch gelaufen. Und das fand ich schon ziemlich krass, dass das auch noch in einem Stereo runtergemischten Sound trotzdem noch rübergekommen ist.
Das ist halt, du kannst halt selbst in Stereo kannst du noch ein gewisses Raumempfinden, also zumindest wenn du wirklich halbwegs gescheite Kopfhörer hast, ein gewisses Raumempfinden da noch nachmachen. Dein Kopf oder dein Hirn macht halt Folgendes, das weiß halt, wenn zum Beispiel ein Klang jetzt eine gewisse Art von jetzt normalen hellem Klang zu etwas dumpfer wird, sagt dein Hirn so, okay, hey, der ist jetzt gerade hinter mich gelaufen. Ich habe zwar bloß eigentlich die Richtung, die von der ich höre, also links oder rechts, aber ich weiß, okay, meine Schultern, die fangen so und so viel Klang ab und Ohrmuscheln und so, die verändern den Klang in der Art, dass ich genau weiß, okay, wenn das jetzt von da nach da sich ändert, weiß ich, okay, der ist jetzt hinter mich gelaufen oder der ist jetzt vor mich gelaufen. Ja. Das ist halt sowas, was dein Hirn einfach macht. Das nennt sich, glaube ich, Psychoakustik und funktioniert erstaunlich gut und das kann man eben auch mit solchen Abmischungen doch relativ gut nachempfinden. Ja. Weswegen das dann eben auch in 2.1 oder in
also ich glaube, noch besser kann man halt den Effekt dann wirklich abbilden, wenn man dann einen Kunstkopf hat mit abgegossenen Ohren, wo dann die Mikros drin stecken. Aber dafür braucht man dann halt echt gute Kopfhörer, um das auch wirklich wieder entsprechend zu hören.
Ja, aber dann hast du ja wirklich nochmal einen sehr viel größeren Mehraufwand. Und ich glaube, das kannst du mittlerweile relativ gut in Algorithmen abgießen. Also du brauchst jetzt nicht mehr unbedingt den Kopf mit den Mikros drin.
Ich kann zum Thema Kunstkopf und Ohren nur das CAE zum Thema Ohr empfehlen. Und halt diese Episode Schöne Ecken, hört euch das an, das ist echt Audioporn.
Ja. Dann habe ich auch noch zwei lustige Podcasts, um jetzt auf einer lustigen Note zu enden. Das eine ist The Worst Idea of All Time. Das ist ein englischer Podcast und das sind zwei Jungs, die sich zur Aufgabe gesetzt haben, Grown-Ups 2, also Kindsköpfe 2, ein Adam Sandler-Film, was wahrscheinlich schon alles sagt, 50 Mal anzuschauen.
Oh, die Arme.
Und sie haben sich jede Woche Grown-Ups 2 immer den gleichen Film angeschaut und reden jede Woche über Grown-Ups 2.
Fuck.
Und sie waren damit so erfolgreich, dass sie jetzt sie haben sogar 52 Mal gemacht, ihre 52. Episode in Los Angeles in einem Theater aufzeichnen konnten. Und ja, das ist halt einfach Grown-Ups 2, ein ultra schlechter Film, so wirklich richtig, richtig, also noch nicht mal trashig schlecht, sondern einfach nur schlecht. Und das ist, wie schon der Titel sagt, The Worst Idea of All Time. Und ja, sie hatten The Second Worst Idea of All Time. Es wird eine zweite Staffel geben, wo sie sich 52 mal Sex in the City 2, den Film, anschauen werden.
Oh, fuck.
Und das ist einfach... Fand ich so skurril, die Idee, habe ich beim Deutschlandfunk gehört. Und wollte ich einfach mal auch euch dran teilhaben lassen.
Ja, obwohl ich mir vorstellen könnte, dass das nach 5 Mal schauen sich doch schon der Film ziemlich erschöpft hatte, oder? Und man dann.
Ich glaube, der Film hat sich schon nach 5 Minuten erschöpft.
Nichts mehr Neues entdeckt, was man beim ersten oder zweiten oder dritten Schauen nicht entdeckt hat.
Aber ich hab's noch nicht angehört. Aber ich nehme einfach an, dass sie wahrscheinlich auch sehr viel abschweifen werden. Und die Titel haben da auch immer so komische Namen wie eine erratische Review von Grown-Ups 2 oder eine fantastische Review von Grown-Ups 2 oder eine, keine Ahnung, eine kommunistische Review. Also sie versuchen auch jeden Aspekt dieses Filmes rauszukitzeln.
Rauszusaugen. Ich finde die Idee prinzipiell auch erstmal relativ gut. Ich guck gerade, weil du gesagt hast, Adam Sandler, weil da kommt jetzt demnächst auch wieder hier ein neuer Film, wo ich halt auch so gedacht habe, hey, fuck ja, geil, die Idee ist eigentlich richtig gut. Und dann habe ich gesehen, wer mitspielt, und dann habe ich mir so gedacht, so, nee.
Aber ohne da jetzt noch ein großes Fass aufzumachen, ich fand den Trailer von Pixels, so heißt der Film nämlich, nicht so schlecht, wie alle
ja, gesagt haben. Ja, ich finde, ich finde den Trailer wirklich richtig gut und richtig nett, aber wenn ich dann sehe, eben wer mitspielt, eben das Adam Sandler und wie heißt der aus Duck and Carry, Kevin James.
Moment, folgender Vorschlag.
Dass die da
wollen wir die Pixels-Diskussion auf die nächste Episode verschieben?
Ich glaube, die verschieben wir, wenn wir abfrühstücken. Ja, genau, dann machen wir nächste Woche eine Trailer-Show, nächstes Mal eine Trailer-Show mit
gut, dann Pixels. Dann haben wir das so schon mal angeteasert und machen das dann nächste Woche. Nächste Sendung, nicht nächste Woche, also in 2 Wochen quasi.
Und ich glaube, wir wollen ja auch das nächste Mal, das ist dann die erste Episode im neuen Monat, können wir ja auch mit den Klassikern quasi anfangen.
Ja. Oh, ja, ganz kurz, ich möchte auch einen anderen Podcast pluggen, den ich gestern Abend entdeckt habe, aber den ich so toll fand. Hit Miss Germany ist ja in der verlängerten Winterpause nach Wegzug von den beiden Podcastern. Und ich habe jetzt mein Methadon gefunden, nämlich die Leso-Stunde, beziehungsweise ESO-Stunde mit L in Klammern. Das ist von Claudia von Utopia, einer Pharmakologin, und Cornelius, wie heißt er? Cornelius Cortus, der den Blood and Aces Blog bei den Science Blogs
Claudia?
Macht. Nein, nicht die Claudia. Nein, nicht die
Utopia, Claudia. Utopia, nicht Claudia? Nee, die heißt doch nicht Claudia. Das ist doch, wie heißt denn die?
Die heißt Claudia, glaub mir das, Erik.
Du meinst doch jetzt die Ed Hore, oder?
Nein, ich meine die Ed Claudia von Utopia. Sekunde.
Nein, die heißt nicht Claudia. Wieso meinst du die vom? Du meinst die vom hier Utopia Podcast mit dem vom Spoiler gehört?
Sekunde. Claudia von Utopia.
Ach so, du meinst jetzt nicht vom Utopia Podcast, oder?
Nein. Was? Claudia von Utopia. @Claudia_Utopia. Ihr Blog heißt Cloud Farming.
Ach, die heißt Claudia von Utopia. Okay.
Ich weiß nicht, ob sie wirklich Claudia von Utopia heißt, aber sie heißt auf Twitter so.
Das halte ich für relativ unwahrscheinlich, dass die wirklich so heißt.
Ich hatte jetzt die ganze Zeit deine Verwirrung mit von Utopia, dass du den Utopia-Podcast meinst.
Nein, nein. Und die lesen esoterische Bücher vor und kommentieren das ausführlich.
Großartig.
Okay. Und ich habe jetzt in die erste Folge reingehört, da lesen sie ein Buch über traditionelle chinesische Medizin. Und sie kommentieren das so für fantastisch, also so wie man sich das von Hit Miss Germany kennt, immer etwas absurd, immer etwas lustig, es ist toll. Und ich habe mich so beömmelt beim Hören, und ich werde das wahrscheinlich jetzt Binge hören, weil es ist so toll, man kann jetzt 12 Folgen durchhören. Die letzte Folge ist gerade eben online gegangen, die aktuelle Folge, und da waren sie auf einer ESO-Messe. Was sehr vielversprechend klingt. Also das wollte ich nur mal in den Raum werfen. Also wenn ihr unter Hit Miss Germany in Zug leidet, dann hört euch Leso-Stunde an.
Ja, ich finde, ist ein sehr, sehr schönes Konzept auf jeden Fall.
Es war ein Backdoor-Pilot im Bartocast letztes Jahr.
Ich hätte mal noch einen kurzen Aufruf dann, wenn wir das mit den Klassikern machen wollen ab nächstes Mal. Einfach mal jetzt schon in die Hausmeisterei quasi hinübergleitend, doch mal Kommentare zu hinterlassen, mit welchem Klassikerfilm wir denn einsteigen können.
Beziehungsweise uns einfach.
Du musst erst mal erklären, was wir machen wollen. Das wissen die Leute ja noch gar nicht.
Ja, stimmt. Das haben wir ja noch nicht mal
angeteasert. Der Plan ist der, wir nehmen uns jeden Monat einen Klassikerfilm vor, der, ich sag mal so, 20 Jahre oder älter ist.
Das oder, definiere ich jetzt einfach mal klar. Moment. Ist denn Inglourious Basterds kein Klassiker?
Nee.
Sag jetzt nichts Falsches.
Nee, er ist einfach noch zu jung. Nee, aber ich würde trotzdem sagen, ich würde das vielleicht mit den Klassikern wirklich so eingrenzen, zu sagen, nicht irgendwie auf dem Alter beschränkt, sondern einfach so Filme, die man gesehen haben muss. Und ich meine, da haben wir alle irgendwo noch sicher irgendwelche Lücken. Wahrscheinlich der Christopher weniger als wir zwei.
Ah, glaubt das mal nicht.
Ich sag mal so, wir können ja die Regeln später noch aufweichen, aber es gibt ja aktuell noch genug Klassiker, die 20 Jahre oder älter sind, die wir noch nicht besprochen haben. Klar. Und da könnt ihr uns ja erstmal in die Kommentare was geben, was wir dann als erstes uns anschauen könnten und dann besprechen können in der nächsten
Episode. Beziehungsweise prinzipiell einfach Vorschläge, was wir uns da angucken können oder sollten. Und und wir suchen uns jetzt prinzipiell wahrscheinlich sowieso erstmal irgendwelche Sachen
selbst. Und ich hätte auch schon einen Vorschlag, wenn keine Vorschläge kommen bis zur nächsten Folge.
Also das Konzept ist dann so, dass wir das einmal im Monat machen, also jede zweite Folge. Und dass wir das dann in der Folge davor ankündigen, welchen Film wir besprechen, damit sich potenzielle Hörer den Film schon anhören können.
Okay, dann lege ich das jetzt direkt schon mal fest für die erste Folge.
Achso, ich dachte, wir machen das.
Stört. Ja, okay. Nö, also wir hatten uns da ja, glaube ich, schon im Vorgespräch.
Falls es euch nicht stört, dann sage ich jetzt einfach mal, wir nehmen für den Anfang gleich mal direkt eine Trilogie uns vor. Oder zumindest ein Film der Trilogie, aber.
Nee, also wenn man
Trilogien. Eine Trilogie und zwar.
Hunger Games.
Nein.
Star Wars.
Back to the Future.
Oh, das ist ja. Das ist
den gut. Habe ich lange
nicht mehr gesehen. Das ist eine. Hier, schau, siehst du, Stefan, ich habe Back to the Future noch gar nicht gesehen.
Not? Echt? Ja, dann wird's Zeit. Ohne Scheiß.
Mit Medien-Coup-Kommentar werde ich mir das reinziehen.
Mit Medien-Coup-Kommentar?
Die haben alle drei Filme kommentiert.
Krass.
Aber okay. Okay,
dann haben wir einen Plan für die nächste Folge.
Also nächste Folge Back to the Future Trilogie jetzt anschauen.
Mhm.
Okay, dann.
Okay, gibt es eigentlich bei Netflix? Sonst muss ich mir die noch wirklich besorgen.
Also ich glaube, Back to the Future, das kriegst du zur Hochzeit.
Und ja.
Also kriegt man in der Schule mit dem Grundgesetz ausgeteilt.
Ja, deswegen hast du die auch noch nicht gesehen, gell?
Ja, Grundgesetz habe ich auch nicht gelesen.
Stimmt.
Dafür gibt's einen Politikunterricht auf Rind.
Mhm. Ja, aber ich glaube, hier Netflix scheint doch schon mal relativ vergiebig zu sein, was Zurück in die Zukunft angeht. Zumindest die zwei habe ich ja schon gefunden. Ich glaube, die.
Ja, die gibt's da wirklich drei.
Gab's da wirklich bloß drei Teile? Ich dachte, es waren mehr.
Da gab's nur drei Teile.
Nur drei Teile.
Das ist die eins, das ist die zwei und das ist die drei. Ja, also gibt's auf Netflix, kann man sich schon angucken. Wollen wir direkt über alle drei Teile reden oder wollen wir erstmal über einen Teil von den dreien reden?
Ich würde schon über alle drei Teile reden.
Okay.
Weil für mich ist die Wahrnehmung, das kann ich ja dann in der entsprechenden Sendung nochmal genauer ausführen, eher so, dass der erste Teil der Film ist und die anderen beiden Filme quasi Bonus sind. Und
also sagen wir mal so, vom Spoiler-Territory sind wir drei Teile, aber wir können uns in der Diskussion auf den ersten beschränken.
Ich finde sie relativ lustig, weil gut, das mache ich dann auch in der nächsten Sendung dann. Also dann machen wir dazu jetzt Back to the Future. Alle drei Teile, also ich würde schon sagen, wir reden über alle drei Teile. Weil die kann man schon irgendwo als Gesamt wegsehen.
Ja.
Ist der Hausmeister geladen?
Der Hausmeister ist geladen und entsichert.
Dann schubst den mal über die Kante.
Ja, gute Nacht und dann sage ich, Rainer, fahr ab.
Tschüss.
Tschüssili. Die Kulturpessimisten ist eine Produktion aus dem Jahre 2015. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann könnt ihr uns das auf Twitter, Facebook oder in den Kommentaren gerne wissen lassen. Auch über Flatterspenden würden wir uns immer freuen. Alle weiteren Infos zur Sendung bekommt ihr auf www.die-kulturpessimisten.de.